Dieses Mal bei
Ein Trailer, der mich doch überrascht hat, war der Pokémon-Trailer, also Pikachu, ja. Detective.
Der kam ja wohl völlig...
Der kam völlig aus dem Nichts und
ja.
Du weißt...
Ja, und Pikachu, der geht hoffentlich auch wieder völlig ins Nichts.
Moment, Augenblick.
Detective Pikachu, willst du mich verscheißern oder was? Detective Porre oder was?
Du weißt...
Kartoffel, der Steuerberater, interessiert doch keine Sau.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg.
Fängst du mal an, Hennes?
Nee, ich fange diesmal nicht an.
Wieso diesmal?
Du willst ja, immer anfangen.
Nee, das ist doch
immer,
immer
heißt, Bender labert immer die ganze Zeit, nur weil ihr nicht in die Pötte kommt. Dann ach,
der Hennes moderiert doch so viel in letzter Zeit.
Ja, eben, da kannst du auch mal.
Ja, genau.
So, bring den Hubschrauber runter.
Und somit herzlich willkommen zu Sträter, Bender, Streberg, der Podcast, die
Sträter,
52.
Sträter, Bender, Streberg, so viel Zeit muss sein.
Ja, Sträter, weißt du, und sofort beschweren.
Nein, einfach nur, ich gebe dir nur ne, gut gemeinte, klar. Freundschaftliche Ratschläge.
Und wir sind heute wieder zu fünft. Wir haben heute zwei Gäste.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Simon und Tilo Gosiohan.
Was für eine Freude.
Hallo.
Wir sind heute guten wieder Tag. Zu fünft. Wann waren wir denn das letzte Mal
zu fünft? Wir waren das letzte Mal zu fünft, als die Jungs von Turbine da waren.
Okay, also
ja, genau.
Wir sind ein Quintett.
Oh! Wir sind diesmal nicht das Medium-Terzett, sondern das Quintett. Es ist nicht so oft, dass ihr beiden zusammen vor der Kamera seid, oder? Haben wir euch jetzt mal kalt erwischt?
Nee, in der Regel ist einer von uns dahinter. Das bin meistens ich. Ja.
Ja, also waren wir auch schon manchmal tatsächlich... aber wahrscheinlich öfter einzeln, ja.
Öfter einzeln. Und,
richtig.
Und Simon ist, ich denke mal, der Bekanntere von euch beiden. Müssen wir jetzt nicht groß...
Hast du Kategorien hier wieder
gedacht? Ich möchte gerade Tilo ein bisschen featuren, weil alle fragen sich, wer ist der gut aussehende Mann zwischen Thorsten Sträter und Simon Gosiohan. Das ist
Thorsten Sträter.
Das ist Tilo, ihr beiden seid wie viele Jahre auseinander?
Viereinhalb
und ihr seid ins gleiche Business geraten, aber wie gesagt auf jeweils andere Seite der Macht.
Ja, wir sind zusammen gestartet in Gütersloh auf dem Acker mit heimgedrehten Klamauk, Trash und Splatterfilm und da muss ja einer immer die Kamera halten. Aber das haben wir anfangs immer gewechselt, also mal Simon, mal ich. Und dann hat sich aber irgendwie rausgestellt, dass Simon mehr besser klamauken kann und ich besser die Kamera halten kann. Und dabei ist es dann irgendwie geblieben.
Ist bei der Gelegenheit,
auch im beruflichen Alltag.
Ist bei der Gelegenheit Operation Dance Sensation entstanden?
Ja, da sind wir tatsächlich beide vor der Kamera in der Hauptrolle zu sehen. Könnte man als Ego-Trip bezeichnen, aber war Hardcore-Stress.
Deswegen stelle ich bis heute eigentlich das in Frage, dass nun ich vor der Kamera irgendwie besser agiere. Eigentlich sind wir vor der Kamera beide ganz gut am Start, aber ich bin auf jeden Fall an der Kamera schlechter.
Und das ist der Grund, warum du vor der Kamera stehst. Das ist der einzige Grund.
Ja, ja. Und Tilo hat in den 90er Jahren angefangen, richtig Kamera zu studieren. Es ist ein studierter Kamera. Mensch.
Ja, aber da ich technisch auch nicht so firm bin, habe ich mich mittlerweile aufs Regieführen beschränkt und bin Realisator und Regisseur.
Die Kamera liegt die
Kamera. Was man sagen kann, was ich bestätige, ist, als Regisseur muss man irgendwie alles ein bisschen können, aber nichts richtig. Und das kann ich bestätigen.
Vor allem den Leuten sagen, was sie zu tun haben.
Die Leute, die es können, denen muss man sagen, was sie machen sollen.
Und ich will ja hier nicht eine allzu regionale Farbe reinbringen, aber es war dann halt so, dass wir, aber ich mach's doch, ne?
Grün,
dass wir direkt nebenan in Dortmund war die Produktionsfirma für Comedy Street.
Und genau.
Um die Straße, also direkt eine Ecke weiter war die FH, wo Tilo dann Kameramann war. Und ich hatte mich jetzt nun irgendwie reingecrashed in die Fernsehbranche und hatte mit Comedy
Also nicht
anstatt.
Hochgebumst, sondern reingecrashed. Das
ja,
ist die Terminologie.
Das ist die männliche Variante.
Absolut, ja. Muss man
was dazu gehört.
Zeit, wie diese immer sagen.
Geschichte.
Reingecrashed.
Ja. Reingecrashed.
Die einen schlafen sich hoch, die anderen bumsen sich runter. So ist es.
Auch mal runterbumsen.
Ja, genau, das gibt's alles, du. Ich hab mich. Ja.
Und Tilo,
eine
Straßenecke weiter.
So lange gefickt, jetzt bin ich bei Vox.
Oh,
ganz, Gary. Ganz schlimm.
So. Runterbumsen, wie funktioniert Runterbumsen? Wenn man
das
schlecht
zeig macht.
Gerade
das zeige ich dir gleich.
Wenn man schlecht macht.
Das zeige ich dir gleich, ja.
Ihr seid, mit diesem Podcast seid ihr schon verdammt nah dran.
Aber Tilo, haben wir nicht zusammen studiert auch? Ein Semester oder zwei? Du warst in Bochum?
Wir haben aneinander vorbei studiert vielleicht, aber ich habe das eher in Dortmund an der FH.
Ich meine, dich gesehen zu haben an der Uni in Bochum. In der Kantine.
Ich war bei dem besonders wertlos Festival Numero 1.
Alles klar, was unser Freund Kai Krieg
macht.
Ja, genau.
Und das hing bei uns aus in der FH. Dann sind wir hingefahren, weil wir Philipp Schiemann sehen wollten, einen damals bekannten Underground-Künstler. Und deswegen sind wir dahin und da waren wir tatsächlich beim ersten Festival, was mir irgendwann mal auffiel. Besonders wertlos.
Was ist das besonders wertlos Festival?
Da laufen eigentlich nur deutsche Filme, die normalerweise nicht honoriert werden. Also nicht Das Boot und Nosferatu, sondern Perak und Die Brut des Bösen. Mhm. So könnte man den Unterschied und ich ein Groupie.
Genau. Lief da auch der René Weller-Film neulich?
Macho Man lief, habe ja. ich da gesehen, auf 35mm.
Ja. Der super ist, Macho der, Man. Also wie René Weller auch ein ja. feiner.
Wo ist das? Das Festival findet ja immer noch statt.
Kam ursprünglich aus Bochum-Langendreher.
Ja, ne? genau. Das war genau.
Also ursprünglich war es da, wo ihr studiert habt.
Unser Freund gemeinsam.
Kai macht's immer noch.
Gruß, Kai, an dieser Nein. Stelle.
Jetzt mittlerweile in Köln-Kalk, wo ein neues Kino ist, was sehr vielversprechend Richtig. Ist.
Und da war das letzte Mal auch.
Ja, vor 3 Wochen.
Vor 3 Wochen. Ich habe auch die Fotos auch gesehen. Und da haben wir uns, warst du auch mal in Bochum? Haben wir uns da auch mal gesehen? Ich glaube auch. Wir sind uns,
auch in Bochum
uns irgendwann her. Mal über den Weg gelaufen. Und du bist, das hat Gary damals nämlich gesehen.
Was?
Die, lass mich doch mal ausreden. Nicht immer. So Gespräche unter allen Männern. Und das hat, was redest du mich an? Was? Wer?
Ja, was denn?
Du hast Simon damals im Fernsehen gesehen, bei welcher Geschichte?
Ich kann mich erinnern, das war so eine Dokumentarserie. Da ging es darum, dass ich bilde mir ein, es war ProSieben.
Um es abzukürzen. Das war die.
So läuft das hier nicht. Ich erzähle eigentlich episch weiter, aber sag du mal.
Meinst wahrscheinlich die WG Europa im WDR-Fernsehen?
Ja, ja, genau.
Die hatte einen, was mir nicht so bewusst war, aber was ich dann im Nachhinein festgestellt habe, einen recht prominenten Sendeplatz, nämlich Nachtzimmer frei.
Und da blieben, oh, das war immer gut. Das war ja auch ja. der Spot, wo dann auch Nightwatch lief später.
Kann sein.
Ja, genau. Ja.
Und da sind die ganzen Studenten vorhängen geblieben, mhm. die am nächsten Tag nicht früh raus mussten. Und ich genau. war nun in dem studentischen Alter auf Jobsuche und das mit der für den Zeitgeist sehr hier Dingens typischen Motivation, irgendwas mit Medien.
Ja. Ja, ja.
Das war 1999 noch nicht so abgenudelt wie jetzt. Ne? 1999 ja. war noch Multimedia, irgendwas mit Medien. Also,
die haben dich dann begleitet beim Casting, glaube ich, von und sowas. Ne? Und es war wirklich, also man hat wirklich das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht klar, ob er den Job wirklich kriegt und so. Ne? Das war,
ja. ja. Und dann, nach der Dokumentation, haben dann die ein oder anderen Leute durchs Programm gesappt und mich irgendwo wahrgenommen, wahrscheinlich damals bei Nils Ruf im Hintergrund oder später bei Viva Moderation. Und das hat einen bleibenden Eindruck, ne? weil es dann irgendwie geklappt hatte. So.
Ja.
So können sich da viele Leute noch an die WG Europa erinnern.
Ja, ja. einer hier. Ihmchen.
Ja, einer.
Sag nicht
ja,
immerhin einer. Doch, ja, ich kann mich daran noch. Das war auch echt spannend. Ich fand das wirklich spannend, weil ich hab mich hinterher richtig gefreut, dass du den Job gekriegt hast. Also ich fand das wirklich toll. Das ja, war eine gute
Lohn. Ja. Und dann kam Comedy Street und dann kam Simon und Elton und
ja.
Und
ja, ich hatte mich in dieser Doku beworben für ein Praktikum bei Viva.
Ja.
Und das hat geklappt. Und dann ja, bin ich genau, bei Viva genau, vor genau. der Kamera gelandet. Nicht so prominent wie die Leute, an die man denkt, wenn man an Viva denkt.
Nils Bokelberg.
Nils Bokelberg. Mola. Mola. Heike Mackert.
Hier der Lämmermann.
Lämmermann, ja auch. Der hat sie,
da, wo da, ist Lämmermann jetzt?
Runtergebumst.
Runtergebumst. Ja, auf der Yacht von, wie hieß er noch?
Kim Schmitz.
Mit Hathaway. Auf dem Bug mit.
Nein, aber das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich fragt, so, ja, es ist eigentlich schade, was ist aus dem eigentlich geworden? Aber.
Irgendwann hörte ich tatsächlich mal, dass Lämmermann Auftritt in New York hat. Kein Witz. Ja, okay. Er hat da so Stand-up gemacht.
Er hieß Letterman, glaube ich.
Dann hat er später noch so eine Talkshow gehabt.
Und Simon, du hast gerade eine neue Show am Start, über die
ja, genau.
gerade so am, schön im Fluss sind.
Ja, am 6. Dezember mache ich wieder ein bisschen Unsinn bei ProSieben Max. Das ist, deswegen muss ich es sagen, weil den Sender nicht jeder kennt, es sei denn, doch, man guckt den. NFL, Football. Doch. Und
das ist so wie 1Live Neo, also so ein Abzweig, richtig. So ein Spin-Off-Sender.
Maskulin.
Wrestling. Oh, okay.
Wrestling.
Und da hat man an dich gedacht. Und was machst du?
Ich besuche mit meinem Kollegen Kevin Ray verrückte Weltmeisterschaften, die es überall gibt. Auch ganz viel in Deutschland, aber auch natürlich Engländer sind weit vorne zum Beispiel. Das Geilste war eigentlich in Finnland Frauen tragen.
Frauen tragen.
Oh, ja, Frauen tragen ja. oder Frauen ertragen? E-Mails bitte direkt an mich. Danke, aber der musste einfach, das war eine Vorlage, die musste ich versenken.
Ja, ja, die habe ich dann auch in der Sendung nochmal abgefeuert. Ich weiß okay. nicht, ob sie, liegt ja nah.
Ja.
Und aber auch Wrestling in Bratensoße.
Schön.
Und
also Wrestling in Bratensoße.
Ja, genau. Das ist dann Eierweitwurf und Eierfangen. Also eigentlich Eierfangen ist das Schwierige. Eierweitwurf ist nicht so. Und dann beim Eierweitwurf, da kamen dann so Ex-Baseball-Profis aus Neuseeland eingeflogen.
Wie das Ex?
Ex mit Eier. Da, in
beides. Beides. Der war nicht so naheliegend, den musste ich einfach bringen.
Aber also, gut, dass du das Niveau so machst.
Sowohl als auch. Sowohl als auch, ja. Und ja, wir reisen ein bisschen durch die Welt und das hat Spaß gemacht.
Wo warst du am weitesten?
Ey, wir reisen durch Europa. Ach, nicht durch Europa. Die Welt. Also Schweiz, England, Schweiz, Deutschland.
Die Niederlande, viel. Holland, Belgien, Holland.
Die Benelux-Länder.
Holland.
Schweiz. Die Schweiz, dann in der nächsten.
Und Luxemburg, Staffel. Genau. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen, klingt das so ein bisschen nach Extreme Activity? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ich erinnere mich gut.
Wo fiel mir nämlich heute auf. Was war das noch?
Wir waren wir denn mittelalterliche Sachen?
Weil wir das Team, ich habe mich nochmal dran erinnert heute, wir waren das Team Märchen.
Stimmt.
Weil wir beide in der ProSieben Märchenstunde mitgewirkt haben.
Jetzt musst du aber auch sagen, worum es geht.
Gegen die Ochsenknechts.
Wir waren, ja, gegen die Ochsenknechts, ach, genau.
Wie immer.
Johanna Klum, du, Krumm oder Klum? Nee, Krumm.
Krumm.
Nee, Klum. Nee, Klum. Klum, Heidi Klum, Krumm.
Wer?
Krumm.
Rembrandt?
Nee, Johanna heißt Klum. Auch mal.
Johanna Klum, dann war es richtig, genau. Und wir drei hatten Nebenrollen in der ProSieben Märchenstunde. Wen hast du gespielt, weißt du noch? Nee. Du weißt nicht mehr, du weißt nur, dass du nach Prag geflogen wurdest, ja, und da...
Für 30 Sekunden
auch. In den Pantau-Studios, ja, da...
Super, genau.
Genau wie bei mir.
Echt, da war Pantau-Studio.
Ja, das war mir, du kamst da in diese Studios rein
und... weltberühmten Pantau-Studios.
Nein, aber du kamst da rein in diese Studios, wo die ganzen tschechischen Märchen gedreht worden sind. Das war schon fantastisch.
Ich habe öfter damals so Schauspiel-Gastauftritte gehabt. Das war eigentlich für mich immer... Ich war immer so ein Set-Tourist eigentlich.
Ja, ich fand das total spannend. Ja, ich habe mit Christine Kaufmann gedreht. Ich habe
mit Gudrun Landgräbe gedreht.
Nein,
ja,
großartig.
Ich habe versucht, sie voll zu quatschen, da ist sie abgehauen. Hatte
ja,
sie keinen
und ich hab zu Christine Kaufmann, die ja mit Tony Curtis verheiratet war, und Tommy Krappweis, der die Regie gemacht hat, der ja auch schon zu Gast war, und ich, wir haben die ganze Zeit so rumgealbert, und dann habe ich irgendwann mal Sean Connery gemacht. Hallo, Christine, you're here in Prague, that's very nice. Und das Lustige war, sie kannte ihn wirklich, ja, auch.
Sie kannte Sean Connery.
Sean oder noch?
Sean.
Manchmal nähert sich ja das...
Er hat sich angeboten.
Es hält sich ja das Gerücht, er wäre ein Arsch.
Ja, das ist, glaube ich, auch so. Er hat ein, ich habe ein schöner Titel für eine Biografie.
Kinski hat gar keine Überraschungseierfiguren gesammelt. Das sind alles Gerüchte, die nicht stimmen.
Also, er war kein Happy Hippo?
Nein.
Post Buchholz habe ich auch mal gefragt. Und wie war Steve McQueen? Steve McQueen war ein Arschloch.
Ja, das hat er ja gerne immer gesagt.
Das sind so Sachen, die man eigentlich nicht hören will. Aber Christine Kaufmann war schon, das war schon echt toll, weil sie auch wirklich ein absoluter Weltstar war. Und da waren wir zu dritt einfach in Märchenkostümen, weil es war auf ProSieben. Mhm. Moderiert von Jürgen von der Lippe gegen die Ochsenknechts. Mhm. Weißt du noch, was du machen musstest bei Extreme Activity?
So ein Rad da irgendwie.
Du hast, glaube ich, am Rad gedreht, genau. Ja. Und ich musste mein Gesicht durch eine Wand stecken und die Ochsenknechts, also Uwe, Jimmy Blue und Winston Gonzales.
Winston Gonzales.
Winston, genau.
Winston Takatukaland Gonzales.
Die haben mich mit Sahnetorten beworfen. Während ich Fragen beantworte. Vielleicht
war das Geld wert.
War endlich mal so ein Konzept mit Subebene, weißt du?
Ja, hinten rum war, du, der Aussage. Extreme, Thorsten, das ist kein Scheiß. Extreme Activity war Grimme-Preis nominiert. Also wir saßen.
Das mit Jürgen von der Lippe.
Mit Jürgen von der Lippe, ja. Mhm. Und der Hammer war, normalerweise, wenn man im Fernsehen mit Sahnetorten schmeißt, nimmt man Torten mit Sahne. Also mit entweder mit Fake-Sahne, mit Rasierschaum.
Ich wollte gerade sagen.
Oder wirklich mit Sahne. ProSieben kam auf die Idee, wirklich Eistorten aus der Tiefkühltruhe zu nehmen. Und die waren nicht nur kalt, die waren auch hart. Also ich habe wirklich eine Woche lang sah ich doch so ein bisschen Two-Face-mäßig aus. Und ich schrie wirklich vor Schmerz, weil Wilson wirklich mit Schmackes mir diese Sahnetorte ins Gesicht schmiss und ich musste das zu fragen.
Wilson hat mich letzte Woche eingeladen zu einem Screening.
Oh.
Und zwar hat er mitgespielt in dem neuen Film von Jonas Åkerlund. Ich weiß nicht, ob der Name ein Begriff ist. Schwedischer Regisseur, der das ein oder andere Rammstein-Video gedreht hat.
Ach so, ja, dann
Rammstein war auch anwesend, hatte damit aber nichts zu tun. Verfilmt wurde in dem Film die Geschichte des Black-Metal-Mayhem-Gitarristen. Blackland heißt der Film.
Okay. Basierend
auf wahren Begebenheiten. Der Mayhem-Gitarrist ist der Ich-Erzähler, obwohl er stirbt. Also da sind schon viele erzählerische Freiheiten. Aber so diese Black-Metal-Subkultur, Jugendkultur-Subkultur wird schon geil erzählen. Auch mit dem
von Bursum.
Und Wilson.
Bursum, dieser fiese.
Wilson hat Regie gemacht?
Er spielt so einen düsteren Szene-Mitläufer, der dann plötzlich auftaucht und nicht so ganz weiß, wird so ein bisschen instrumentalisiert. Und dann hat er da im privaten Kreis irgendeine X-Rated-Fassung hingeschmettert, die wohl so nie wieder gezeigt wird. Das war ziemlich blutrünstig.
Er ist schon ein wilder Kerl.
Ja, das ist... Also ich war schon,
wer jetzt?
Wilson hat okay. bei Die wilden Kerle mitgespielt, deswegen war der.
Achso. Ja. Konntest du nicht liegen lassen.
Willst du mit erklären? Nein, konnte ich nicht. Hör mal, sagt wer. Wer kann Sachen nicht liegen lassen?
Was haben wir zuletzt gemacht? Ich glaube, der Klügere kippt nach in
Hamburg. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
An jeden verschissenen Fernsehgig erinnern.
Wer sich an der Klügere kippt nach erinnern kann, hat es nicht erlebt. War nicht
dabei. Ich kann mich deswegen daran erinnern, weil wir wirklich dann, ich habe dann auch mal was getrunken, nicht viel, aber
kannst
Heller,
mal kurz erklären,
ja
was das Konzept
der Klügere der kippt nach war im Prinzip, dass Heller von Sinn, Hugo Egon Balder ist Teilhaber oder Besitzer einer Kneipe in Hamburg, die da heißt, haben wir vergessen.
Ja, das ist die Rock'n'Roll-Kneipe direkt an der Ecke von der
Aber wunderschön, mit Z. Wunderschön ja. ausdekoriert.
Zwick,
genau, ja. Da haben wir gesessen.
Sehr gute Kneipe übrigens.
Du, ich, Heller, Wiegald, glaube ich sogar.
Bettina. Von Bettina.
Hier.
Nicht Schausten?
Nein, hier. Aus dem
NDR.
Rotes Sofa.
Bettina
Tietjen, ganz genau. So, und da haben wir gesessen und der Klüger kippt nach, war, es wurden Fragen in die Runde gestellt. Und wenn er nicht beantworten konnte, musste saufen.
Also ein Saufspiel praktisch.
Es war so ein bisschen genial daneben für Nicht-Abstinenzler.
Betreutes also. Trinken, sozusagen, genau.
Ich war dann voll wie ein Pissbot. Für meine Begriffe geht das ja rasend zügig.
Du bist jetzt nicht so, ich wollte auch sagen.
Dann bin ich nach Hause gefahren worden in so einem Audi A8, wo der Fahrer das überhaupt nicht im Griff hatte. Also dass ich keine Minute das Auge zugekriegt habe, weil das kannst du ja nicht. Du kennst den Vogel ja gar nicht, du weißt ja gar nicht. Das ist ein Stuntfahrer oder was.
Ach so, nach
der
Hause
fuhr mich recht zügig nach Hause, ins Ruhrgebiet.
Hause.
Denn morgens um 9 stand, mit der ich heute noch telefonierte kurz, Katrin Bauernfeind bei mir vor der Tür. Und dann haben wir uns mittags hier zum Podcast gesehen. Ja, deswegen war ich so wahnsinnig gut drauf.
Ihr könnt das,
das war gar nicht sehen. Katrin Bauernfeind geschuldet, sondern mir, meiner selbst. Und das ist da mit diesem Podcast dann hier.
Holt mal ein paar Podcasts zurück. Es gibt einen Podcast, wo Katrin Bauerfein kurz ins Bild kommt und da ist Thorsten dann doch etwas übernächtigt. Ihr habt noch nie zusammen gearbeitet, oder? Habt ihr, hast
wir
du schon
beide?
Mal?
Nee, ich glaube nicht.
Bei wir laufen sie
Tilo, Mikrofon.
Ja, also wir sind am ehesten Kollegen, was die Firma betrifft und wir teilen auch die Sommer- und die Winterfeste, wo wir uns immer sehen.
Ja, das stimmt.
Aber ich bin bei der Heute-Show halt immer für externe Sachen zuständig und Männerhaushalt ist einfach ein anderes Büro.
Ja.
Obwohl ich da manchmal...
Das ist aber der gleiche Block in Köln-Mühlheim.
Ja, das ist innerhalb des Gebäudes nicht der gleiche Block.
Ja.
Deswegen, genau. Also ich kenne auch seine Redaktion und Kollegen und ich kenne auch sein Batman-Kostüm, was da im Büro stand, was ich schon bewundert habe, das selbstgeschneiderte Batman.
Du machst gerade im Moment...
den Vorspann und dann habe ich es da stehen lassen, weil ich wusste, ich brauchst du dafür.
In dem Moment wusste ich nicht, dass es seins war. Ich fragte die Kollegin,
kann ich das haben?
Was steht denn hier rum?
Sonst sein?
Weil ich ja auch harter Batman-Fan bin, war ich direkt geflasht von diesem...
Du machst gerade...
Kann man da wirklich geflasht sagen, Alter?
Bei
ja,
mir
wenn du Batman-Fan bist, bist du geflasht.
Die arbeiten ja zusammen
an rote Kostümen.
Die arbeiten ja auch dort zusammen, oder nicht?
Bitte wer?
Flash und Batman. Gab es da nicht einen Film? Ach nee, den wollten wir verdrängen. Es gab keinen Film mit Flash und Batman. Es gab keinen Film mit Flash und Batman.
Da war auch so ein Cyborg dabei. Ist das der mit diesem Cyborg?
Nein. Heute Show ist im Moment dein Hauptbetätigungsfeld. Was hast du noch gemacht?
Oh Gott, ich habe mich da jetzt als Regisseur, Realisator quer durch die Comedy-Szene gedreht. Also Pussy-Terror, Cindy aus Marzahn.
Hauptsache
hab ich gemacht.
Sketche,
szenische und so dokumentarische, wo ein Comedian zu irgendwas hingeht, auf dem Bauernhof und dann Kühe melkt und dann Witze macht, wieder weggeht und dann bin ich dabei und sag, komm, geh noch mal zu der Kuh.
Ja,
okay. Die Kamera war noch nicht drauf.
Wir brauchen noch eine Nahe vom Euter.
Und dann schneide ich das. Aber szenische Sachen mache ich auch, also Sketche.
Hast du alles in Ordnung gemacht?
Genau.
Das habe ich nämlich sehr, sehr geliebt, wo unser Freund Jochen auch mitgespielt hat.
Richtig.
Jochen Wahle, schönen Gruß nach Bielefeld.
Jochen,
als Mann vom Ordnungsamt.
Genau.
Und da gab es, das war eine, muss ich kurz erklären, das war eine kann man immer noch im Netz gucken. Da sind Leute durch, ich glaube, es war Bielefeld.
Alles in Ordnung, es gibt sogar einen eigenen Kanal, glaube ich. Ja, das war damals Harry und Toto, da waren diese ganzen Polizeiserien in Mode, diese Reality-Soaps und das war eine Parodie darauf.
Seinerzeit voraus.
Seinerzeit definitiv.
Es war alles auf YouTube, kann man.
Genau.
Das bekannteste war an dieser Bushaltestelle, wo die Polizistin ausrastet.
Der genau. Roland Tep und
Frau Kuppen, geschrieben.
Da hätte ich gerne für geschrieben. Da hätte ich, glaube ich, Spaß.
Das waren immer 5 bis 10 Zeiler, wo so ein paar Ideen umrissen wurden und den Rest haben praktisch die Darsteller, Schauspieler selber improvisiert. Jochen hat
gerne.
Viel improvisiert.
Ja. Ich finde, sowas gibt es viel zu selten im deutschen Fernsehen.
Die meisten Darsteller, Oliver Pieper und so, die haben wir rekrutiert aus unseren Güttersloher Neverhorst-Filmen.
Also die meisten waren alle bei Simon und mir schon bei Operation Dance Sensation aufgetreten.
Sag mal kurz, was Neverhorst war.
Das ja,
war
wir kommen aus Gütersloh Niehorst und haben das nie in Never übersetzt. Wahnsinnig originell. Weil wir brauchten ja irgendeinen Namen für den Vorspann.
Ich meine, Gütersloh ist ja eigentlich so eine, muss man sagen, ist ja Bertelsmann, BMG ist ja eigentlich eine Medienstadt und dafür ist ja relativ wenig los.
Absolut.
Ja. Das hast du gut getroffen.
Das
das ist eigentlich der Kopf über RTL, der Kopf über Gruner und Ja. Davon merkt man
Sony?
In der Stadt nicht.
Nee. Sony auch,
Uns wurde immer damals schon erzählt als Kinder, dass es der größte Medienkonzern der Welt ist, was Ende der 70er halt auch stimmte, bis Time Warner irgendwann kam. Aber in der Stadt gab es deswegen nicht einen einzigen Medienberuf.
Ich kannte ja Bertelsmann immer nur von dem Katalog, wo man bestellen musste.
Bertelsmann Club. Den
Rest deines Lebens warst du da.
Ja, die alten Generationen in Gütersloh fanden Bertelsmann auch unseriös. Ja. Weil aus den 50er, 60er Jahren war das immer die Firma, die einem zu diesen Unterschriften benötigte. Aber davon sind sie lange weg.
Nein, natürlich.
Das war ja die Gütersloh gesteinigt.
Freiwillig mit so einem
Häkchen. Ja, ganz genau. Haben Sie die Bedingungen gelesen? Ja, wirklich? Ja, klick.
Was habt ihr zuletzt im Kino gesehen?
Wir waren gestern im Kino zusammen.
Bohemian Rhapsody.
Schön. Den hat Gary auch gesehen. Da können wir ganz kurz. Ich habe ihn gesehen in der PK. Mhm. Als großer Queen-Fan saß ich zwischen diesen ganzen. Ihr kennt das ja auch, wenn man in der Presse.
Schlecht gelaunte Kritiker finden immer
in der PV,
jeden
Scheiße. Nicht in der PK, in der PV, in der Presse, genau. Ja. Und dann sitzt man da zwischen diesen ganzen Zeitungskritikern.
In der GV.
In der GIF.
Um mal Gag zu machen.
Sehr gut, sehr gut. Ey,
Gerichtsverhandlung.
Gut gerettet.
Darüber lacht der alte Mann.
Gut gerettet.
Die Frau war damals.
Jetzt und dann habe ich nochmal gesehen, wirklich mit echten Menschen im Kino abends und wo ich dann wirklich feststellte, dass der Film wirklich für Leute, wir hatten die Diskussion beim letzten Mal, weil ich sagte, es sind Momente drin, wo man als Queen-Fan sagt, oh, das ist aber jetzt nicht in dem Jahr passiert und da hatte er noch nicht den Schnurrbart und so weiter. Aber Gerhard hat gesagt, Moment, stopp, halt. Der Film
halte
ist...
Halte ein. Du hast gesagt, der Film ist für Queen-Fans gemacht und das kann ja nicht sein. Also der ist, ich bin kein Queen-Fan, ich kann Queen, ich respektiere Queen, ich finde die Songs super, aber ich bin kein so ein Fan und von daher hat der Film für mich super funktioniert. Ich bin auch Doors-Fan und natürlich habe ich da bei dem Doors-Film auch gesehen, nee, das kann nicht sein und das war da und der war auch nicht ständig besoffen, Jim Morrison und so.
Der war auch zwischendurch mal zugekokst.
Biopics, ich weiß gar nicht, ob der. Nee, ich glaube, der war wirklich ein Alkoholiker, oder?
Türen. Ohne Türen wäre ich heute nicht hier.
Nee, aber
ich habe damals auch Windows installiert bei mir zu.
Das Thema haben wir ja auch letztes Mal in aller Breite besprochen. Biopics, das ist halt so eine Sache. Da muss halt einfach Abstriche machen.
Genau, und ich habe dieses Jahr noch gesehen, Drei Tage in Quiberon, diesen Romy Schneider-Film, der sich wirklich auf diese, wie der Titel schon sagt, auf diese drei Tage, wo sie in so einer Entzugsklinik ist.
Ist geil, wenn es generell eine Woche gehen würde.
Und es bezieht sich auf dieses Sterninterview und da hast du wirklich den Einblick auf, jetzt kommt gerade der Kaffee. Für die Leute, die uns nur hören. Wir wissen, ihr seid mehr.
Ich weiß noch nicht, welche Tasse ich nehme. Ich nehme die Asterix-Tasse.
Gute Wahl.
MLB 2, da war ich auf der Premiere, habe alle interviewt.
Reden wir gleich über Stars, die wir schon
haben. Aber jetzt mal über Bohemian Rhapsody. Genau, ich war ja tatsächlich durch dich vorgewarnt, weil wir hatten auf dem Comedy-Preis drüber gesprochen, du hast gesagt, die ganzen Jahre, das passt alles nicht. Da dachte ich schon, oh Gott. Ja. Und ich sehe das jetzt als Regisseur. Dankeschön. Sehe ich das auch tatsächlich nicht so eng. Und ich fand das halt gut komprimiert. Ja. Ich war ja vorgewarnt.
Ja.
Und mich hat der Film weggehauen. Gut. Ich fand ihn super.
Es ist so schön emotional verwoben. Und so stimmig verwoben. Aber ich war auch so Fan. Und dann hatte man ja auch nichts Besseres zu tun, als diese Chronologien auswendig zu lernen.
Ja.
Ich habe mir so ein Buch aus dem Mini-Preis und habe das alles gelernt. Und dann war ich 1985, da war ich 9. So, warum ist Freddie Mercury nicht verheiratet? So, dies alles habe ich alles nachgelesen. Aber das muss man schon auch beiseite legen dann, wenn man, diese Sachen sind ja ganz wunderbar eigentlich erzählt.
Ja, ich finde,
zu der Frau.
Ja, das fand ich ein bisschen zu soapmäßig. Das war mir ein bisschen zu melodramatisch mit dem, wo er im Regen steht und
das,
so. Das war so ein bisschen,
das
Freddie Mercury hätte sich niemals
vor allen Dingen, weißt du, was ich mich dann gefragt habe, ist, wo ist er dann hingegangen?
Der ist halt einfach
weg. Es war ja eine Metapher für er verlässt seinen Ort.
Ist das schon klar. Genau, ist das schon klar.
Aber man muss dem Film einfach ein Kompliment machen. Die Leute sind bis zum Schluss sitzen geblieben, obwohl keine Post-Credit-Szenen kamen.
Und ja, war geil gewesen.
Und am Ende rief wirklich ein kleiner Junge, ich will den Film nochmal sehen.
Ja,
ich dachte dann so,
ich auch,
jetzt wird vielleicht eine neue Generation.
Stell das fest, du selbst bist dieser kleine Junge.
Psst, nicht verraten. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, dass der Film eine neue Generation von Queen-Fans auch anspricht und auch da abholt.
Da muss man auch einfach mal loslassen können, Hennes.
Ich weiß. Weißt
du? Einfach aber mal sagen, sei froh, dass es ein Queen-Film
ist. Es war meine erste Band, es war mein erstes Konzert und das ist halt so.
Ja, sei froh, dass es ein Queen-Film ist.
Das hast du mir mal gesagt, dass du...
Der auch halbwegs gut ist und nun nicht irgendwie totale Scheiße. Ja, genau. Nicht so wie Dragon, die Bruce Lee Story.
Danke für die Überleitung. Kommen wir nun zu Operation Overlord.
Nicht gesehen. Für Trailer gesehen.
Leck mich am Arsch, was für ein kruder Scheißdreck. J.J. Abrams, also ich hätte drum gebeten, den Namen nicht drüber zu schreiben. Charmanter Vorspann im Stil der Wochenschauen und dann ein 60-Millionen-Dollar-Vehikel, das aussieht nach 6 Millionen Dollar, den du wahrscheinlich für 300 Euro in Tschechien hättest drehen können.
In den Tauschstudios.
Einfach beschissen.
Echt jetzt schlecht?
Einfach scheiße, ja.
Ich dachte,
du kannst immer sagen, Trash-Kino, Trash-Kino. Nee, dann erzähl's mir doch vernünftig. Erzähl's mir wenigstens. Weißt du, ich habe nichts gegen Trash-Kino. Im Gegenteil, ich liebe es.
Ja. Also ich habe es andersrum gedacht. Ich habe nichts von dem Film gehört. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, da haben sie mit ganz wenig Geld etwas teurer aussehen lassen. Und dann ist er ja eingestiegen in die Charts in den USA. Irgendwie Platz 3 oder so.
Ehrlich?
Dann dachte ich, jetzt ist er auch noch richtig gut.
Weil das ja an Halloween bei denen funktioniert. Wenn das ein Horrorthema hat, geht der an Halloween steil, da achten die genau drauf.
Also
die brauchen eine Startrampe, auch Halloween. Der Film selbst Halloween braucht eine Startrampe an Halloween und so weiter. Das
ich glaube, wegen Halloween wurde auch Halloween überhaupt erfunden.
Ja, genau. Das war hundertprozentig richtig.
Ich war übrigens in dem neuen Halloween. Oder waren wir bei dem Thema noch nicht?
Wir hatten das Thema schon, aber mich würde trotzdem deine Meinung interessieren.
Ich war mit drei Kollegen drin. Die fanden ihn alle total scheiße und haben ihren Unmut schon während der Kinovorstellung getan.
Das ist nicht so schön, finde ich.
Ja, denn ihr Unmut war nachvollziehbar für mich, aber so ähnlich wie bei dem Freddie Mercury-Film, wo mich die ganzen Ungereimtheiten in der Chronologie nicht so stören, hat mich auch das nicht so gestört. Ich meine, der lässt eine Menge liegen, finde ich.
Ja, das stimmt.
Der baut auf diesen Hof da mit dem Schachbrett, da fängt er so fett an und danach ist es wieder im Vorgarten und dann latscht er da von... Gatter zu Gatter und haut wen weg.
Genau.
Jamie Lee Curtis fand ich halt auch super in der Spinnertenrolle irgendwie. Das hat mir gefallen.
Ja,
Glückwunsch, gerade 70 geworden übrigens.
Ne? Ja. War ja auch in Hamburg und muss sagen, sah einfach gut aus.
Ja.
Tolle Jamie Frau. Curtis,
immer noch toll.
Cool,
Ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich war ein bisschen enttäuscht, einfach weil da waren so merkwürdige. Wir hatten schon darüber gesprochen. Der war so merkwürdig komisch. Ich habe nichts gegen komische Horrorfilme oder so.
Meinst
gar
du im Sinne
nicht.
Von Komik, also
Comedy? Ja, aber weißt du, wo ich jetzt nicht wusste, ist das jetzt, weil ich war auch in der Pressevorführung und mit diesem elitären Publikum da und die haben ja über jeden Scheiß gelacht. Und du hast hinterher wirklich nicht mehr verstanden, ist das jetzt Komik, die jetzt extra angesetzt war? Um komisch zu sein? Oder ist das jetzt so ein Lachen, die jetzt
über
alle
den Film?
Über den
Film.
Ich
fand ihn nicht lustig im Sinne von lustig.
Also die Figur, die mich zum Beispiel total gestört hat, das war der Vater. Hast du den auch gesehen?
Nee, ich habe nicht gesehen.
Okay. Vater
der Vater von ja, halt von Jamie Lee Curtis Tochter.
Der Mann.
Und der Mann,
ihr
genau.
Schwiegersohn, ne?
Genau, der war so merkwürdig. Das war so merkwürdig. Und dann mit diesen ganzen Teenagern, dann die Geschichte mit ihrem Freund. Die Enkelin hat einen Freund. Das wurde dann gar nicht mehr aufgegriffen und so. Das war alles so merkwürdig. Und eine Szene fand ich halt besonders komisch. Das war, da wartet man wirklich darauf, dass jetzt Michael Myers mal wieder loszieht. Und dann fällt auch, passiert da irgendwas mit dem Bus. Und mit einmal sind alle Irren sind wieder ausgebrochen, Michael Myers auch, die Leichen liegen um den Bus herum und dann sagt ein Offizieller von der Stadt, ja, es ist ja nicht so, dass wir Halloween absagen könnten. Doch, in so einem Dorf kann man Halloween absagen. Man kann mit einem Polizeiauto durch die Gegend fahren und sagen, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei.
Achtung. Apropos Michael Myers.
Ja.
Apropos Michael Myers. Heute unter der Dusche, er war der Manager, Miami, ne? Bei Bohemian Rhapsody. Nein, Miami war der Miami Beach, also Jim Beach war der später der Manager wurde. Er spielt Mike Myers, spielte Executive Producer, der Bohemian Rhapsody als Single ablehnt.
Ja. Hat er das echt gemacht? Das würde mich interessieren.
Das war die Figur war eine Kombination aus mehreren Leuten von EMI, die aber alle damals gesagt haben, ihr könnt Bohemian Rhapsody nicht als Single rausbringen. Es ist zu lang. Daraufhin, und das stimmt absolut, ist absolut akkurat im Film, hat Kenny Everett, der DJ, der auch später Fernsehsendung gemacht hat in England, der sehr gut mit Freddie befreundet war, beide unter der Decke halt homosexuell, hat halt in seiner Sendung, glaube ich, fünfmal diese Single gespielt in der BBC, und damals gab es halt zwei Sender oder drei Sender. Das hat halt jeder gehört. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum Bohemian Rhapsody überhaupt gehört wurde. Das passt da, das stimmt.
Ja.
Das ist absolut richtig. Apropos schlechte Filme, ich habe gestern gesehen Fantastische Tierwesen 2, die Verbrechen des
Was ist denn da wohl passiert?
Da muss ich aber erstmal fragen, fandet ihr den ersten gut?
Ich fand den ersten gut.
Also ich habe den ersten auf Netflix gesehen und fand den dann tatsächlich überraschend gut. Und habe aber jetzt von dem zweiten nur Schlechtes gehört. Nur die Bank weg.
Also ich habe den zweiten noch nicht gesehen.
Hast du den ersten gesehen?
Pass auf, ich habe den ersten, ich sehe das immer im Kontext. Ich habe den ersten gesehen vor ein paar Jahren über die Weihnachtsfeiertage, wenn du die Füße stillhältst. Mhm. Wo du ein paar Nachos dazu kriegst, getragen von diesem Gefühl, und dann New York und endlich mal die Harry Potter Musik, dann läuft das. Und dann habe ich mir damals gedacht, ja, ist okay. Weiß nicht, was das soll mit diesem superbegabten Kind jetzt, das alle töten kann, gespielt von The Flash, George Ezra, bin ich nicht ganz hintergestiegen, aber habe mich ganz gut unterhalten und dachte mir, hui hui, Spezialeffekte, sauberes 3D. Ja. Und dann bin ich da wieder rausgegangen und habe mich dann nicht mehr
beschäftigt. Du warst im Kino drin.
Im Kino, na klar.
Der Film war weg. Das war einer dieser typischen Filme, wo man rausgeht und er ist weg.
Ich kann effektgeladenen Blockbustern immer irgendwas auf minimalstem Niveau noch abgewöhnen.
Ich auch.
Mir abgewinnen.
Ja.
Bei dem war ich völlig ratlos. Ich habe den vor einer Woche erst geguckt. Mit meiner Freundin, die im Harry Potter-Thema drin ist und die ihn aber auch nicht kannte. Und dann saßen wir davor. Und dann habe ich nach 55 Minuten, ich habe sie gefragt, ich sage, worum geht's jetzt konkret so? Und sie dann, ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, aber du hast doch das Buch gelesen. Ja. Und sie so, dazu gibt's kein
Buch. Dazu gibt's kein Buch, es gibt ein
Heft. Also sind wir beide jetzt auf Reset 0 und ich habe das bis zum Ende nicht begriffen. Klar gibt's dann einen Bösen, Colin Farrell, und dann
Du hast den Koffer, ersten jetzt.
Das war der erste.
Der erste, ne?
Sie wollte am nächsten Tag danach in den zweiten. Deswegen hatten wir den ersten geguckt. Ja. Aber schön gebeamt und groß und laut.
Ja.
Und ultimativen Bedingungen. Von mir aus auch keine Erwartung. Das habe ich irgendwie nicht. Der kam bei mir nicht an, vielleicht auch an.
Das ist wirklich dieses Genre, ganz typisch, auch wie viele Superheldenfilme auch. Das ist ein reiner Effektfilm. Ja. Der zweite jetzt noch viel mehr. Es ist quasi wie so ein Showroom für 3D-Effekte. Ja. Eine Rechtfertigung, warum es 3D-Kino gibt. Die 3D,
keine Characters können
cool. Pass auf, ganz kurz. Die 3D-Sachen sind alle super. Also die Schauwerte sind super. Das Set-Design, die Möbel, die Kostüme, alles ist wunderbar. Die Schauspieler sind gut. Johnny Depp sieht aus wie Boris Becker. Ein bisschen, aber er ist gut, er ist super. Mhm. Es gibt auch sogar einen Moment, wo man denkt, so ein
blonder Iro.
Ein blonder Iro, genau, so ein sehr, sehr harter Undercut. Es gibt einen Moment, wo man denkt, so ähnlich wie bei Thanos, bei Avengers, wo man denkt so, vielleicht hat er recht, vielleicht ist es, aber das ist nur ein Moment und das trägt halt diesen ganzen Film nicht. Ansonsten saß ich da, ich bin auch eingeschlafen gestern und dachte dann auch so. Gestern war ich im zweiten und ich habe da gesessen und habe gesagt, warum habe ich jetzt diesen Film mir angeguckt? Ich habe ihn gestern geguckt, einfach nur um die Zeit zu
Das Harry Potter-Ding ist ein Franchise. Da musst du ja erstmal drauf kommen, zu sagen, wir sind fertig mit dem Harry Potter-Zyklus. Aber in den Büchern gibt es ein Lehrbuch, das heißt Fantastic Beasts
and How to Train Them.
Und nicht Train, Find.
Ja, aber
Drachen trainieren ist das
absolut
eine.
Richtig,
und das so.
Absolut richtig.
Und darauf dann was fußen zu lassen, mit Charakteren, mit denen du weder verwurzelt bist, noch kennst du die aus anderen Büchern, Newt Scaramander, wo ich mir denke, ja, so weiß ich nicht.
Klingst jetzt gerade wie Christopher Walken. Cowbell.
Cowbell, I need more.
Cowbell.
Aber diese Figuren auch, dieser
Eddie Redmayne.
Dann denkt man erst so, ach, das ist ja jetzt irgendwie nicht uninteressant, so ein Typ mit so einer schiefen Visage, geil, aber das bleibt dann dabei.
Autistisch ist, ja.
Der guckt den die ganze Zeit immer so und dann denkst du nach 50 Minuten, das war nämlich die Szene, wo die da im Park rumrennen. Und ich mir irgendwie klar wurde, ich begreif's nicht mehr. Und dieser Dicke mit dem Schnurrbart und dieser Typ mit dem Koffer rennen jetzt im Park rum. Was ist denn jetzt Sache? Was machen die da? Und wer seid ihr? Und warum lerne ich euch nicht kennen, obwohl der Film schon
das Ding wird viel über Stimmung und Bilder transportiert. Ja. Weniger, dass sie dir jetzt eine wirklich smarte Story aufs Auge drücken. Also eigentlich gar
also
nicht.
Ich finde wenig Story okay in dem Moment, wo man eben, ich hätte ein Klischee, Han Solo hat. Oder
das
solche,
ist genau der Punkt, Han Solo... Aber Das ist ein Film.
Nee, sondern den Typ Han Solo.
Ja, den Typ Han Solo. Aber das bringt uns dazu.
Ich meine gar nicht den Film.
Klammer auf, ich habe den Film im Kino nicht gesehen, wo es dann hieß, Han Solo, Kacke, Skandal, Kikeriki, vor die Wand gefahren. Ich habe den in der Badewanne gesehen am Sonntag, also jetzt Han Solo nicht selber, den Film am iPad und dachte mir so, hallo. Ja, war ein ganz mieses Gefühl, geh weg, geh bitte weg. Und fand den super.
Spitze. Ja. Han Solo ist auf Spitze.
Spitze.
Ja, ja. Ein richtiger Science-Fiction.
Chewie vernünftig eingeführt.
Ja. Ja, absolut.
Guter Unterhaltungsfilm.
Absolut. Man fühlt sich auch alles analog an.
Ja, es fühlt sich sehr wie Star Wars an. Dieser Youth Space.
Die Spezialeffekte, der feministische Roboter war ja großartig.
Den haben viele ja gehasst. Also ich finde, sie haben sehr viel richtig gemacht.
Das ist ein depressiven, also du hast so einen sarkastischen Roboter, dann hast du jetzt einen feministischen, das finde ich großartig. Der nächste sollte Veganer sein.
Ja, warum nicht?
Das sind so diese Trans-America-Express-Szene, ne? Oder da hast du zumindest einen erinnert.
Jetzt, wo du sagst,
die Lawinen-Express-Szene auch.
Fantastisch. Absolut. Fand ich total großartig.
Sehr großartig. Cool. Und Colt Sievers. Absolut, genau. Das kommt bei Colt Sievers im Vorspann vor. Trans American Express. Hast du mir den nicht geliehen?
Stimmt.
Mit Richard Pryor?
Ja, großartiger Film.
Mit dem Express in die Hölle? Wie ist der nochmal? Mit John Voight, dieses Ding. Daran hat mich das
erinnert. Runaway.
Runaway Train.
Runaway Train, never coming back.
An den Song habe ich mich erinnert gefühlt.
Der ist jetzt auch neu auf Blu-ray rausgekommen. Super Cover auch.
Gute Filme mit Zügen. Snowpiercer, auch sehr schön.
Also ich habe das erste Mal mich sehr gelacht bei Solo, als dieses komische Echsen-Schlangenwesen aus dem Tümpel.
Großartig.
Wo er vortritt und sagt, das ist ein Thermaldetonator. Und sie so, nein, das ist ein Stein, du hast das Geräusch gerade mit dem Mund gemacht. Ich finde es generell, wenn Schurken Dinge sagen wie, was soll das werden, wenn es fertig ist? Das finde ich absolut gut. Da habe ich schon Spaß dran gehabt.
So ein Woody Harrelson, der macht ja wirklich in jedem Film.
In jedem
Film. Er macht jeden Film gut.
Und er macht jeden gut.
Er wertet jeden Film auf.
Er macht die Filme dann gut, wenn er das flapsige Raubein gibt. Dann macht er die Filme meistens gut. Wenn er den Schurken geben soll, wird es schnell anstrengend.
Aber der andere Schurke war auch gut, ne? War das nicht der böse Mönch da aus Illuminati?
Ja, natürlich,
war das nicht
klar.
Paul Bettany, genau.
Der ja auch hier, der neunfarbig ausgemalte. Genau, Vision.
Der neunfarbig ausgemalte.
Aus wie Mal nach Zahlen-Projekt. Hier, lass uns.
Aber es sah lecker aus. Ich fand dieses Lila, sah sehr erfrischend lecker aus.
Das finde ich auch. Man wollte dran lecken. Aber
ich habe Avengers 2 neu entdeckt. Ich fand ihn im Kino. Da habe ich ihn 3 Tage nach Fury Road gesehen. Genau.
Ja.
3 Tage nach Fury Road konnte der Film mit seiner Pixelage nicht bei mir.
Nein,
war komplett
nach Fury Road kommt
wir waren zusammen drin.
Exakt, das war's.
Wir waren zusammen drin und so.
Echt 3 Tage. Geist.
Und dann diese Effekte. Nein. Und jetzt nochmal geguckt auf Blu-ray, fand ich ihn aber ganz gut.
Ja.
Na, Woody Harrelson.
Merkst du, wie das milde ist, wenn du dein Haus um dich rum hast und das Licht ist gedimmt und keiner geht dir auf den Sack, dann geht sofort das Anspruchsdenken runter und man kann einen Film als solchen aufnehmen. Ja. Deswegen warte ich immer mit problematischen Filmen.
Woody Harrelson in Planet der Affen ist super evil badass. Da ist er großartig.
Ja. Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Woody Harrelson
den dritten, ne? Ja. Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Den fand ich super.
Der dritte. Echt?
Aber der ist so deprimierend.
Warst du nicht damals auch auf der Premiere von Planet der Affen von Tim Burton in Berlin? Das habe ich doch mal gesehen im Fernsehen. Aber Tim Burton nicht da, ne? Oder?
Doch, habe ich interviewt.
Oh, wie ist er denn?
Burton interviewt.
Wie ist denn Tim?
Sperrig.
Freundlich, intellektuell.
So ein Freak, so ein Nerd?
Ja.
Denkst
du? Ja, das ist immer so eine Sache, wie ist der, würde ich gerne beantworten können, die Frage. Ich bin ihm wirklich begegnet, das ist ja Fakt. Aber diese etwas gekünstelte Interview-Junket-Situation geht nicht viel weiter als Madame Tussaud.
Wie lange hat man da Zeit?
Es kommen Geräusche raus.
Unter 10 Minuten.
Unter 10 Minuten.
Oh, man hat echt, schon, also mit Hugh Jackman hatte ich sympathische Momente, warme Momente,
ich glaube,
der lustig.
Typ ist aber auch einfach nur gut.
Easy. Ja. Und wenn ich heute zurückdenke...
Ich würde dich gerne bumsen.
Das ist ja das Schöne am Älterwerden, ohne das jetzt zu sehr zum Thema zu machen. Aber wenn man dann so zurückdenkt, werden die Sachen immer spektakulärer. Ne? Die Leute, die man so getroffen hat. Wie heißt er? Vampiros Lesbos, der Regisseur.
Jess Franco.
Habe ich in München getroffen. Und diese ganzen Namen alle.
Das muss ich
Gina Davis auch.
Simon sagte, ich habe Jess Franco getroffen und er hatte nur einen Zahn.
Und der war kurz vorm Ausfallen.
Ich muss immer dran denken, wenn ich Jess Franco lese, das ist der mit dem einen Zahn. Du konntest ihn auch nicht verstehen.
Kein Wort.
Er hat kein Wort verstanden im Interview. Immer nur ja, die nächste Frage gestellt.
Hast du Stan Lee getroffen?
Ich habe Stan Lee getroffen, aber haben wir beide, ja.
Wo war das?
Oh. Wir waren auf der...
L.A.! Ich wollte es nicht vorweg.
Nee, das kannst du gerne erzählen. Wir haben ein Special für ProSieben produziert, wo ich die Kamera gemacht habe. Und Simon...
Moderiert. Ich habe das
moderiert. 2004. Und deswegen waren wir auf der Premiere, wo dann wir waren in L.A. auf einer Hollywood Party.
Oh, wow.
Und wir waren vorher auf dem roten Teppich in L.A.
In L.A. vom Chinese Theater.
Und wir hatten...
Actually, it wasn't the Chinese theater.
It was the UCI in...
the Sinistar in Beverly Hills.
West
Hollywood, glaube ich. Es war nicht das...
Welcher Film war es denn? War es Iron Man?
Spider-Man 2.
Spider-Man 2.
Mit Doc Ock, der.
Der beste Spider-Man.
Und dann war das auf dieser Party, und das war auch dieser Moment, wo es nicht spektakulär war. Wenn sie vor dir stehen und es ist eine Partysituation, ist es nicht spektakulär. Und du weißt in dem Moment, das ist der Wahnsinn, er ist es nicht. Und ich bin dann zu Stan Lee hin und habe ihm so ein paar Nerd-Labereien an, das war vielleicht 3-4 Minuten, mehr nicht. Dann hat er mir den Pass signiert, Sam Raimi auch noch. Und die Amis sind höflich und sagen, ja, genau. Ich habe Spider-Man schon als Kind gelesen, das ist schön und so, ja, genau. Und dann machen sie das. Und wahrscheinlich machen die das jeden Tag 7000 Mal. Und auch bei dir, obwohl du es nicht wahrhaben willst, denken sie, ja, komm, okay, jetzt ist er weg. Gut,
kann ich trösten, das nächste Mal, wenn du Stan Lee triffst, wird es spektakulär.
Ja, das wird spektakulär.
Ich meine, Stan Lee, 95 Jahre, das muss man erstmal auch
schaffen. Und unser Kollege Jens Holzgräfe sagte, soll ich ein Foto von euch machen? Und ich hatte irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex zu der Zeit, so, ach nee, da sehe ich dann scheiße aus. Und habe darauf verzichtet, auf das Foto mit
Stan Lee. Das bereust du jetzt für den Rest deines Lebens.
Das war eine Dummheit.
Aber damals war Stan Lee natürlich schon Stan Lee, aber er war noch nicht der...
Er war noch nicht der
King of Cameo im MCU.
Richtig, und da steckte das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
Aber er hatte schon Auftritte in den Spider-Mans gehabt.
Ja, aber das stimmt, natürlich.
Ja, ja. Es war genau wie du sagst, Hennis.
Es war auch, X-Men war ja auch schon.
Ja.
Genau. Ja, X-Men war 2000.
Aber hat er da Cameos gehabt?
Spider-Man 1 und 2.
Doch, in X-Men spielt er, wenn der Senator aus dem Meer rauskommt, spielt er diesen Hotdog-Typ, dem der Hotdog.
Ach so, ja.
Aber also ich meine, Spider-Man 1 war wahnsinnig erfolgreich und so, aber trotzdem 2004 war Stan Lee noch so ein bisschen Fachwissen, ne? Ah, und dann natürlich 10 Jahre später und irgendwie so und so viel Marvel-Blockbuster mit 400-500 Millionen und so. Und dann wurde Stan Lee natürlich auch für den dämlichsten Kinobesucher eine Kultfigur.
Das ist ja wieder der Opa.
Genau.
Und das war da noch nicht so. Ne? Und er fühlte sich auch so ein bisschen gepleased und war ganz entspannt und war so irgendwie so froh, dass er einfach so, hat sich daran gefreut.
Ich bin sehr gespannt, wie oft wir Stan Lee noch als in den Marvel-Filmen sehen.
Ich glaube, dass wir ihn sehr häufig als Bilder sehen werden, als Inschrift.
Der Marco Erdmann hat gesagt, die haben schon... Ja, wie das immer so Nerd-Gerede, ne? Der meinte, die haben schon 10 Auftritte im Voraus gedreht. Das kann ja sein.
Das kann sein.
Ja, wobei, das ist immer eigentlich gut eingebettet, ne?
Ja. Aber man wartet immer so ein bisschen drauf.
Im Voraus ist natürlich auch eine gute Idee.
Nein, das sag ich jetzt so.
Auf Halde.
Es gibt auf jeden Fall schon welche auf Halde.
Ja. Damals sagte man ja auch dann so, mein Gott, der Spider-Man-Film hat jetzt irgendwie 400 Millionen alleine, der erste Spider-Man 400 Millionen allein in den USA eingespielt. Stan Lee war damals Angestellter und hat dann diese Figuren erfunden.
Weiß auch nicht.
Hoffentlich kriegt er was vom großen Kuchen ab. Genau. Darüber macht man sich, glaube ich, heute jetzt
Stan Lee zuerst.
Aber Stan Lee hat ja, das habe ich gelesen, ist ja immer so, wenn irgend so ein Künstler stirbt, dann gibt es ja auch, aber er hatte auch eine dunkle Seite. Und es war wohl, dass er...
Der beste Streeter-Imitator, den ich kenne, Gerrit.
Er hatte auch eine
dunkle Seite. Die dunkle Seite, das war dann, dass er hat die Geschichten schreiben lassen von irgendwelchen Autoren und hat dann einfach nur seinen Namen drunter gesetzt oder so. Ne?
Das hieß
so,
oder er hat ein paar Sachen so diktiert. So, ja, dann geht er da die Straße runter und dann kommt einer, der ist aus Sand.
Er ist komplett aus Sand. So, wie soll man das denn zeigen?
So, ja, mit seinem Eimer aus Sand. So diktiert. Ne?
Und wer
weiß, vielleicht hat er bei Spider-Man nicht mehr gesagt, wie wär's denn mal mit einem, der die Wand hochlaufen kann.
Ja.
So, ne? Ja. Und dann hat
bei Spider-Man 3 hat er gesagt, mach doch mal so einen richtigen Scheißfilm.
Ich will das auch gar nicht schmälern.
Ich war damals bei der
Premiere in Berlin. Und dann steht dann der nicht Jerry Maguire, wie hieß er denn?
Toby
Maguire und Sam Raimi stehen dann auf.
Führ mich zum Schotter.
Stehen dann irgendwo da und du denkst, gehst danach und denkst, ich würde euch jetzt gerne was Nettes sagen, aber ich kann einfach nicht, weil der Film einfach kacke war.
Der Sandmann war cool. Fand ich ganz gut.
Doch, gut.
Aus seiner Musik, als wenn sie Zentrifuge kommt und zum Sandmann wird.
Ja, aber in dem Moment, wenn gefallen, Peter Parker anfängt, Jazz zu spielen und eine Hipsterfigur zu haben.
Ich habe das Gefühl, das war so ein klassisches Beispiel für einen Film, der vom Studio irgendwie so kaputt gemacht wurde.
Ja.
Da hast du das Gefühl gehabt, da waren ganz viele Köche um den Herd.
Zu viel reingeladen.
Genau.
Verkorkst.
Ja, verkauft.
Also, aber Venom noch, Venom, das wollen
die Leute. Nee, das ist sehr informativ. Ja, genau.
Dann machen wir noch eine Parallelstory, dann geht der Film 2-3 Stunden, aber dann haben wir Venom auch noch drin.
Ja, ja, ist ja so, stimmt. Zum Ende, also so nach der Hälfte haben sie sich noch Venom aus dem
Film gemacht.
Stell dir mal vor, die hätten nur den Sandmann gehabt. Dann wäre der Film und den Rest dann so ein bisschen nach dem Sandmann geformt. Wäre wahrscheinlich ein Top-Film geworden.
Sandmann.
Der war schon gut. Und ich meine, Raimi hat den vierten dann auch abgesagt. Der hatte wahrscheinlich die Schnauze voll von dem.
Ich glaube,
er hat es nicht zu verändern.
Ich mache jetzt Drag Me to Hell. Das war dann sein.
Der war aber auch schön.
Der war schön.
Der war gut. Aber eigentlich waren die Raimi-Filme waren ja eigentlich auch von Erzählweise klassischer Spider-Man. Und Venom nehme ich eigentlich so ein bisschen als New-School-Spider-Man. Da hätte man einen anderen Abschnitt machen.
Ich glaube, er hatte da nicht mehr die Kontrolle drüber. Ich glaube, da hat das Studio sehr viel gesagt.
Was ist denn hier mit dem Zeichentrick-Ding, das kommt?
Fand ich jetzt ganz geil. Bin ich überhaupt nicht drin? Bin ich viel zu alt für? Fand ich aber ganz gut.
Ich fand es auch. Ich mag den Stil
auch super. Und ich bin sehr gespannt. Läuft auch um Weihnachten rum, oder?
Wir reden vom Spider-Verse.
20.
Ja. Into the Spider-Verse.
20.
Ja. Ich bin echt in dem Universum nicht drin.
Ich auch nicht.
Aber dann doch. Sehr schön schwubelig aus. Also
ja, bin ein bisschen spät ins Kino gekommen. Ich habe nicht direkt geschnallt, ob das jetzt ein Computerspiel ist.
Es sieht aus wie ein Computerspiel. Es sieht so ein bisschen sehr stark irgendwie gepixelt aus.
Aber ich mag, es ist ein Animationsfilm. Aber ich habe ja immer gedacht, irgendwie Superhelden, die bieten sich ja an für richtig geile Animationsfilme. Warum macht man das nicht?
Weil gelernt ist, dass wir sehen wollen, dass die Superhelden unserer Kindheit, die gezeichnet waren, als reale Figuren auf der Leinwand erscheinen.
Natürlich, genau. Ja, deswegen habe ich mir damals auch die Spider-Man-Filme, die Fernsehserie angeguckt im Kino. Das habt ihr bestimmt auch
gesehen. Natürlich.
Peter Hammond. Ich muss ganz kurz sagen.
Nikolas Hammond.
Thilo ist einer der wenigen Menschen, wegen dem ich immer noch bei Facebook bin, weil du immer deine alten, aufgeschriebenen, du hast immer minutiös aufgeschrieben, welche Filme du im Monat gesehen hast, und du hast etwas gemacht, was ich auch immer gemacht habe. Du hast wir hatten die TV Hören und Sehen.
Die hatte ja nicht so eine schöne Grafik.
Ja, das war das Problem. Aber Hör zu war Springer, deswegen gab es die bei uns nicht. Wir waren so ein SPD-Haushalt.
Springer
bei
was?
Springer.
Achso, Springer, okay. Springer Verlag. Ich dachte, die wären Springer gewesen.
Also,
kennt ihr noch die Sieste?
Siehste, ja. Ich hab noch eine Siehste extra habe ich noch. Aber da ist kein Fernsehprogramm, denn Siehste extra ist nur so.
Hast du das auch gemacht oder hast du dich da?
Ich habe nichts ausgeschnitten, aber ich habe mich immer gefreut, wenn der Film dann da so annonciert ja eigentlich, so artikelmäßig fett aufgemacht. Wenn dann die Original-Kinoschrift in dem Artikel, habe ich immer gejubelt. Zum Beispiel ein Fressen für die Geier. Die Schrift war dann in der
Original-Kinoschrift.
Super.
Ja, genau. Also Thilo hat wirklich die Filme ausgeschnitten und ein eigenes Album gemacht. Das ist ja schon nerdig.
Das ist genau das. Und dann schreiben bei Facebook manchmal Leute, deine Wohnung, die muss ja 10 Hallen. Nee, das sind einfach nur 9 Schulhefte. Das ist so ein Stapel, der steht bei mir im Regal und das ist vollgeklebt. Das ist auch nur von 82 bis 85, da kamen die privaten Sender dazu und dann war die Hörzu total überfordert damit, das alles abzudrucken. Und dann war das praktisch auch nur noch so in lieblosen kleinen Kästchen, und da hat mich das grafisch nicht mehr angesprochen.
Ich habe diese Hör-Zu gekriegt
von meiner Tante.
Gebraucht.
Ja. Das war schon abgelaufen, das Fernsehprogramm. Und dann habe ich da so durchgeguckt und habe mir so die Nerdfakten daraus gesucht.
Gut.
Und dann wollte ich nicht, dass das ins Altpapier kommt, aber wollte auch nicht die ganzen Hör-Zu aufbewahren. Also habe ich mir die wichtigen Filme rausgeschnitten und aufgeklebt.
Ja,
Nerdiges gemacht, Simon?
Muss man ein paar Punkte abziehen.
Oder war dir dein großer Bruder peinlich damals?
Ich war immer peinlich. Plötzlich bei Facebook kriege ich Likes. Aber man muss sagen, bis Facebook war ich auch bis dahin noch peinlich. Also locker bis 2008 war ich noch wahnsinnig peinlich.
Also was das Nerdige angeht, ist mir Thilo weit voraus. Ja. Das muss man einfach so sagen.
Also dann doch eher Vorbild als...
Wir waren ganz früh im Kino, weil unser Onkel war Filmvorführer und ich war das erste Mal mit 4
cool
im Kino.
Ist das denn?
Das
wäre jetzt mal meine
unser
Frage
Willi ist
gewesen,
der Beste, war mein erster Film mit Ernst Erhardt. Der war aber da nicht neu, es war schon eine Wiederaufführung. Okay. Ja. Aber ich glaube, er war nur 2 Jahre alt.
Ja,
das unsere Oma.
Der Film, nicht Heinz Erhardt.
Der Film. Heinz Erhardt war schon fast tot, aber der Film war 2 Jahre alt.
Und unsere Oma hatte ein schlechtes Gewissen. Also unsere Oma ist immer mit uns dreien ins Kino. Und weil ihr Sohn Filmvorführer war, wie Thilo gerade gesagt hat, und hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, weil Thilo bei Heinz Erhardt so geheult hat.
Ich hatte geheult bei Heinz Erhardt.
Warum? Rolls-Royce durch die Wäscheleien.
Ja, das kann man jetzt noch sehen. Am Ende gibt es die Szene, wo er im Rolls-Royce sitzt und er hat das Auto nicht in seiner Gewalt. und fährt durch einen Misthaufen, er fährt durch eine Wäscheleine. Das ist wahnsinnig lustig. Ich hatte Angst, er fährt sich tot mit.
Das war richtig. Ja, das war nicht schön.
Das war dein Watership.
Rollst du die Wäscheleine, ist auch das falsche Symbol für Kinder.
Ja,
das ist einfach kein richtiges Signal.
Sind wir im Showdown rausgegangen.
Das war dann dein Watership Down sozusagen. Ja, das hat dich traumatisiert.
Ja.
Was ist der Film, wo du gesagt hast, jetzt im Nachhinein, wo du sagst, das ist der Film, wo man denkt, jetzt werde ich Regisseur, jetzt will ich was mit Film machen? Gab es da einen Schlüsselmoment?
Das ist eher die allgemeine Begeisterung für diesen ganzen Kram gewesen über Jahrzehnte hinweg, der eine Schlüsselmoment. Ich meine, dass ich Regisseur bin, das war auch ein weiter Weg und ich wurde viel auch dahin bewegt, dass sich Chancen geboten haben, kannst du das machen?
Mhm.
Ne, zum Beispiel, alles in Ordnung, kannst du das machen? Ja, kann ich machen. So, ne, dass ich kann mich da echt nur zufrieden geben.
Also du bist einfach
durch offene,
ja, du bist einfach durch offene Türen durchgegangen.
Ja, ich bin kein Ehrgeizling.
Gary ist echt so ein Zen-Meister.
Ne? Ja, ich. Das stimmt.
Also, ja. Wenn ich es mal aus meiner Perspektive wiedergeben darf. Also Thilo hatte schon immer daran Interesse, so Geschichten zu erzählen. Mhm. Mit den Mitteln, die er so zur Verfügung hatte. Also er hat 11 Comicbände Muckenkerl gemalt. 11 Comicbände. Angefangen und Ende. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind. Also mal so zwischen, vielleicht anfangs nur so 12, 13 Seiten, aber bestimmt das letzte hat bestimmt 20, 25 Seiten. Mhm. Wirklich Comics. Und dann auch Mad Talk, so ein Action-Comic, Parodien, alles Mögliche. Und das ging dann irgendwie über in Bewegtbild, ne, als er die VHS-Kamera von unserem Onkel bekommen.
Ja, Storyboards hat es ja fertig.
Und dann auch ging das Prinzip, sag ich mal, mit einfachen Mitteln, das zu erzählen, was man so kann, blieb dann so bestehen. Ne? Dann so Slasher-Kram und Effekte, so ging es dann irgendwie weiter.
Genau, ich war ja auch Jungfilmer. Ne? Und hab natürlich aber dann, wir haben ja damals noch mit Super 8 gedreht, da musste man dann immer 3 Monate warten,
bis die Packung zurückkam.
Ich erinnere mich.
Die Rolle
Kodak, diese Orangenen.
Die Rolle zurückgekriegt hat und dann war alles unterbelichtet irgendwie. Oder überbelichtet, genau. Und das war immer so schrecklich. Aber ihr seid ja dann richtig dran geblieben, ne? Also ihr habt ja richtig viel gemacht.
Bis dann noch, als VHS rauskam, als du plötzlich mit einer Videokamera filmen konntest.
Aber was für eine Videokamera?
Kannst du eins gucken?
Bei
Science Fiction.
Kaputt dran gegangen.
Ja. Bei Telerint habe ich mir immer eine Videokamera ausgeliehen. Das war erstens mal so ein Schlachtschiff mit
da kam
so einem Kabel.
Das große Tape rein.
Genau. Und dann war noch der Rekorder war noch dabei.
Richtig.
Ne? Also ein externer Rekorder. Das war ein Riesenkoffer, war das. Ne? Und heute hat man das alles im Telefon. Ja. Aber,
Als kleinerer Bruder profitiert man natürlich enorm von dem, was einem vorgelegt wird.
Ja, ja, klar.
Man kann sich was aussuchen. Man kriegt eine Meinung gleich mitgeliefert.
Ja. Ja.
Und sagt er dir das heute auch immer noch? Ist er voller Dankbarkeit? Oder?
Da könnte mehr gehen.
Nick Knack, kleiner Hinweis. Jemand, der auch noch gestorben ist im November, über den ich ganz kurz sprechen möchte, weil er sehr, sehr wichtig ist, ist William Goldman. William Goldman im November gestorben.
Herr der Fliegen,
Butch Cassidy, All the President's Men.
Marathon-Mann.
Er hat das Drehbuch geschrieben für Misery.
Ja.
Stephen King
hat
das Drehbuch geschrieben. All the President's Men, die Unbestechlichen.
Die Unbestechlichen Robert Redford, Dustin Hoffman. Genau, die Watergate-Sache.
Und natürlich hat er eins der schönsten, er hat zwei sehr wichtige Bücher geschrieben, Adventures in Screen Trade, also ein Buch über Hollywood. Und er ist der Autor
von
Der Braut des Prinzen. Ja. Genau, ja. Princess Bride, einer der schönsten Romane.
Ich habe das Buch nie gelesen.
Das Buch ist so schön, Gary.
Ist das
er hat es trotzdem noch nie gelesen.
Rob Reiner. Mit Robin Wright.
War sogar im Kino drin.
Ja,
Carrie Elves,
genau. Der Film ist gut. Er ist ein typisches Kind der 80er Jahre. Ja. Wallace Shawn spielt mit auch. Und
ist der 80er die Braut des Prinzen?
Ja, ist 80er Jahre. Eine blutjunge Robin Wright spielt da mit. Als Butterblume.
Robin Wright Penn.
Damals noch Robin Wright.
Es gibt eine Hörversion davon gelesen von Jochen Malmsheimer.
Und Bela B.
Ja. Gute Typ.
Aber ich muss euch wirklich sagen, lest euch, falls ihr das Buch nicht kennt, das Buch ist wunderschön. Es ist eines der schönsten, nicht nur Fantasy-Märchenbücher, sondern es ist einfach ein großartiges, wunderbares Buch.
Aber es ist doch, wie gesagt, ich habe es nie gelesen, es ist doch, dass William Goldman da sagt, also dass das Buch, die Geschichte wurde von jemand anders geschrieben
Wie kommst du denn auf Herr der Fliegen?
So nach dem Motto, die nächsten 5 Absätze können wir vergessen,
William Golding.
Werden durchgestrichen und jetzt geht's da weiter. Also wo er praktisch, während du das liest, editiert er das Buch. Ne, die Original-
es, ist so wie, oder? Es ist so wie bei der unendlichen Geschichte auch. Es ist eine Geschichte in einer Geschichte.
Was auch nicht stimmt. Die unendliche Geschichte ist 111 Minuten lang. Verarscht kann ich mich alleine. Im Kino gesessen, sehr enttäuscht. Also
was?
Was, bitte?
Ich würde gerne kurz...
Ich finde den ja toll. Ja.
Atreyu.
Der erste? Den ersten?
Es ist gegangen. Für mich so, ich habe den Film gesehen, war total begeistert, habe das Buch gelesen, war total begeistert. Ja, nochmal den Film gesehen, wieder begeistert. Das sind für mich zwei wirklich separate Dinger.
Okay. Ja.
Aber ich verstehe dann natürlich, dass man den Film hassen kann, wenn man das Buch total
von
ganz genau.
Ja.
Aber ich war einfach schon zu, ich war noch zu klein, ich glaube 13, 14 ja, und ich fand den Film mega. Und die Musik vom Doldinger fand
ich. Ja,
die
vor
Musik vom Doldinger.
Habe ich noch auf Furo geritten.
Er ist auf Furo geritten.
Ja. Dem alten Alpaka.
In dem Bavaria-Studio.
Ah, genau. Wir haben da die Sendung produziert, von der ich da gerade erzählt habe.
Okay.
World's Craziest Competitions. Um es doch mal hier runterzubringen.
Moment, stopp.
Heißt es auf Deutsch auch World's Craziest Competitions?
Ja, aber das stimmt nicht. Du hast 1984 auch schon da drauf gesessen.
Und ich war nämlich der kleine Junge, der schon 1984 bei der Führung auf den Furo gesetzt wurde, weil ich der Kleinste war.
Oh. Jetzt nicht mehr.
Ich hatte eine Privatführung bei den Bavaria-Studios, konnte mir alles angucken.
Hör mal, in den Bavaria-Studios sind da immer noch die Ray Harryhausen. Ah nee, Moment, das war im Bavaria.
Babelsberg.
Da war ich mal. Ich war die in den Ray 80ern noch, das war 89, da war ich auf einer Ray Harryhausen-Ausstellung in München war das aber. Da standen diese ganzen Originalfiguren, Medusa, die Skorpione.
Ich habe nur ein Autogramm von Ray Harryhausen.
Oh, ja, krass.
Da war doch dieser Filmpark im Bottrop, der Bavaria Filmpark.
Das
im
war
Bottrop.
Der Bavaria Filmpark.
Genau, und da stand auch
Ray Harryhausen.
Und da war Ray Harryhausen auch persönlich, den haben wir da interviewt, da war ich noch Tonassistent. Und
der wäre auch lange fit gewesen einfach.
Wo geht der denn jetzt hin?
Thorsten entschuldigt sich, er geht mal kurz. Ja, gut. Thorsten braucht Nikotin.
Wir, Gary hat so ausgeredet.
Ich habe ausgeredet, ja.
Also so ein
ich gehe mal raus.
So ein Thema, was...
Wir sind froh, dass er da ist.
Also kann ich jetzt was von sagen? Thorsten einmal kurz das...
Ja,
die also Witze kann ich nicht machen.
Nein.
Ich kann auf jeden Fall in seinem
Mikrofon... Es ist schön, dass ihr da seid. Darf ich das mal eben kurz... Es menschelt jetzt.
Es ist schön, hier zu sein. Was Thilo und ich heute Morgen auch nochmal so ein bisschen so diskutiert haben, ist so, dass wir in einer Zeit aufgewachsen sind, wo so die Eckpfeiler, so Meilensteine filmische entstanden sind. Und dass man heutzutage so das Gefühl hat, es ist alles eine graue Masse. Das ist, wenn man durch die Bavaria Studios, nochmal vielen Dank für die Führung an Salve, kommt das auch zum Tragen. Denn man steht plötzlich in einer recht geilen Science-Fiction-Kulisse und Darsteller war der neben Woody Harrelson auch jede Rolle kriegt, nämlich der große Sammy, nee, ach scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Morgan Freeman.
Nick Fury.
Samuel Jackson.
Ja. Darsteller, also Samuel L. Jackson war in München, hat gedreht einen Science-Fiction-Film, die Kulissen sehen geil aus, du hast noch nie von dem Film gehört. Okay. Das sind so, ne, der Markt ist so groß.
Ist der Film schon raus oder ist der nie rausgekommen?
Ich weiß es nicht, wird wohl irgendwo
Direct to DVD oder sowas.
Trotzdem, Bavaria, trotzdem noch Magic. Alles aufregend, das Boot. Übrigens, für Furo kommen die Leute auch aus Australien.
Ah, okay. Hat er so eine Fanbase.
Mich hat er damals enttäuscht. Ich fand, er sah zu hundemäßig aus, weil ich hatte das Buch wirklich vorher gelesen.
Ist ja ganz klar nicht wie im Buch.
Nein, ist ganz klar nicht wie. Aber das, ich finde, als Kind kann man das noch weniger abstrahieren als Erwachsener, wenn man weiß, ein Film ist ein Film und durchläuft die und die Produktionsphase.
Also ich hab das damals schon unheimlich wertgeschätzt, weil das wirklich mal so ein richtig toller Fantasy-Film war, so ein spektakulärer Fantasy-Film aus Deutschland. Mhm. Weil das kannte man ja eigentlich gar nicht. So eigentlich schon so in Richtung Spielberg so, ne? Und
bitte, Gary.
Was denn?
Spielberg.
Spielberg, ich kann doch Spielberg sagen. Der Mann heißt doch Spielberg. Warum soll ich das?
Der Mann heißt Spielberg.
Ja. Okay, Spielberg.
Ja. Spielberg.
Ja. Weißt du? Ich habe nicht Spielberg gesagt.
Wir haben ja dieses Jahr mit Spielberg gesprochen in London.
Ich weiß.
Und ich habe Gary wirklich eingeredet, bitte nenn ihn nicht Spielberg.
Und hat er es gemacht?
Nein, er hat es nicht gemacht, aber Spielberg hat am Ende zu Gary gesagt, du siehst ja aus wie ich. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Spielberg.
Ich erzähle jetzt die Geschichte nochmal.
Und jetzt sind wir, also wir sind Gäste.
Ihr seid zwei Stunden
Gäste von denen,
die Spielberg zu Gast hatten. Ja.
Das schreibe ich mir auf der Website.
So, dass es
die Sache war so, einen Tag vorher bin ich mit meiner Frau losgezogen und habe mir so einen Schal umgezogen und meinte so zu meiner Frau so, ich sag mal, ist ein bisschen dicke, ne? Meine Frau, wieso? Ich sag, da sehe ich den doch total ähnlich mit dem Schal. Ich sag, du siehst doch nicht aus wie Spielberg. Ne? Spielberg. Boah, ihr seid solche Nazis.
Während du geschlafen hast, Thorsten, habe ich Gary schon zusammengefaltet, weil der Spielberg gesagt hat. Super.
Spielberg, Supermann und
Spielberg. Naja, auf jeden Fall. Und dann meinte Spielberg tatsächlich, ich würde ihm total ähnlich sehen und er war total irritiert, er müsste immer zu mir gucken. Und dann ist mir hinterher tatsächlich aufgefallen, und die Geschichte habe ich natürlich auch schon erzählt, ich erzähle sie trotzdem nochmal, dass natürlich dieser Look, weißt du, so mit der Baseballkappe
und
so.
Das kommt hin.
Das war so Spielberg in den 80er Jahren, weißt du, ja, so. Und das waren so diese wirklich prägende Zeit, weißt du, so. Und also von daher ist das schon
Ich hatte das gleiche mit Will Smith, der hat ja auch sich gedacht, der sieht ja nicht für 50 Pfennig aus wie ich. Das war...
Nein, aber auch so.
Will Smith und ich. So. Hafenarbeiter,
ja. Ja.
Nein, aber
ich habe das überwacht. War schön, interessant.
Also, Will Smith und Margot Robbie, die ja auch damals dabei war bei Suicide Squad. James Gunn wird Suicide. Haben wir schon darüber gesprochen?
Wird er oder
Es ist angekündigt, ja, dass er Suicide Squad 2 übernimmt.
Ich habe Suicide Squad bis jetzt nicht gesehen.
Da hast du uns was voraus.
Nicht jetzt aus Ideologie, sondern einfach irgendwie.
Ach ja.
Auf jeden Fall hat Margot Robbie den Titel des Harley Quinn Spin-Offs ihres Solo-Films gepostet. Bird of Prey or the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
Aber was soll das immer, diese Filme, Batman-Filme ohne Batman?
Naja, aber Harley Quinn war schon das Beste bei Suicide Squad.
Ja, aber es ist doch eine Gegnerin von Batman, ne? Oder?
Nein, der Batman kommt ja auch vor in Suicide Squad.
Ist das Love Interest?
Der kommt vor in Suicide Squad.
Spoiler. Entschuldigung, ist schon ein paar Jahre raus. Deswegen. Ist ja egal. Batman kommt ja bei Suicide Squad vor.
Oh ja. Ben Affleck.
Ja. Ernsthaft?
Mal kurz. Ja, der hat, glaube ich, im Kostüm zwei Drehtage hat er, na klar.
Ja, hatte zwei Drehtage.
Sicher. Er fährt Batmobil und rettet sie aus Seenot.
Okay.
Und er verhaftet
sowas halt, von unspektakulär, Thorsten.
Doch, er verhaftet sie aus der Seenot.
Können wir mal kurz über die wo wir gerade dabei sind, über die neuesten Trailer sprechen.
Ja.
Ein Trailer, der mich doch überrascht hat, war der Pokémon-Trailer, also Pikachu Detective.
Der kam ja wohl völlig...
Der kam völlig aus dem Nichts und du weißt...
Ja, der geht hoffentlich auch wieder völlig ins Nichts.
Moment, Augenblick.
Detective Pikachu, willst du mich verscheißern oder was? Detektiv Porre oder was?
Du weißt...
Kartoffel, der Steuerberater, interessiert doch keine Sau.
Du weißt, wer
Thorsten.
Du weißt, wer Pikachu ist, ja.
Wer Pikachu spricht.
Nee, weil scheißen
kann. Ryan Reynolds.
Ach, Ryan Reynolds.
Genau,
ja, stimmt. Deadpool.
Und das ist, also ich fand den Trailer, ich fand das sehr lustig, obwohl ich natürlich auch mit Pokémon eigentlich nichts anfangen kann. Ja, aber
und auch nie anfangen können wir es.
Naja, es gibt Leute, die spielen immer noch Pokémon Go. Einfach.
Ja.
was mich ein bisschen irritiert hat, weil ich ihn gestern wieder im Kino gesehen habe, war der Trailer für Alita Battle Angel, der neue Robert Rodriguez.
Ja, was ist denn
Was hat mich denn da am meisten irritiert?
Die großen Augen.
Nein, die großen Augen nicht. Die Tatsache, dass Christoph Waltz nicht von Christoph Waltz gesprochen wird.
Wird er ja im Trailer vielleicht nicht. Weil er das in Ruhe ja nachsynchronisiert. Ja, klar.
Oder meinst du, er macht den Kids?
Du hast den Trailer auf Englisch gesehen?
Nein, im Deutschen.
Ach so.
Der kommt ja nicht für eine Trailer-Ansprache.
Ja, aber
kommt
in diesen, Deutschland. Das ist so, die Trailer werden ja getrennt von den Filmen synchronisiert. Da gibt es auch bei alten Trailern oft sehr merkwürdige Abweichungen von normalen Stimmen.
In der Tat.
Gut, aber
ich habe selbst ja mal einen Trailer synchronisiert und bin nie wieder im Film vorgekommen. Auch das hatten wir ja alles.
Hast du auf Stimme gesprochen für den Film Weihnachten mit den Millers?
Mit den Coopers.
Mit den Coopers, genau.
The Coopers. Ja, klar.
Den ganzen Film.
Und Thorsten
den Trailer
habe
ich den Trailer. Den Trailer.
Okay. Und Thorsten hat noch was ganz Tolles gemacht. In welchem Spiel sprichst du die Geschichte?
In Fallout 76 spreche ich die Holobänder, also viele Holobänder.
Fallout 76. Holobänder?
Ja, Fallout 76. Kommt gerade bei den Fans nicht so gut an.
Ist schon raus?
Ist raus seit einer Woche.
Ist das ein Science-Fiction-Film mit Samuel L. Jackson?
Nein, das ist ein Spiel. Es ist ein PlayStation.
Ein Telespiel.
Fallout 76.
Ja. Es gibt neues Fallout, oder?
Es gibt neues Fallout 76.
Oder ist das eine Erweiterung für
ein. Nee, das ist mehr ein reines Online-Ding. Okay. Und das hat so seine Probleme.
Ist nicht
Probleme.
So gut angekommen.
Ist nicht so gut angekommen.
Aber wir haben ja ein paar Sachen gehört, die du angesprochen hast, diese Geschichten, die man.
Aber sie haben mir das Spiel geschickt und einen Helm. Das finde ich natürlich wieder sehr, sehr geil.
Okay.
So einen limitierten Helm.
Echt? Du hast
ja, einen limitierten, Helm.
Also wer Thorsten, na, ich und Thorsten mal lustig, Science-Fiction-Geschichten.
Wir erzählen so Gruselgeschichten.
Kleine Mystery-
ich erzähle Gruselgeschichten.
Das machst du aber auch wirklich sehr gut.
Das macht er wirklich sehr gut.
Ich bin ein guter Erzähler und ja, so YouTuber wie Felix von der Laden und so, die erzählen dann, die sind dann Sprecher in diesen kleinen Horrorgeschichten.
Okay. Ich
fühle mich als Erzähler aber auch gut.
Ja. Ja.
Mortal Engine.
Mortal Engine.
Nee, da haben wir eben den dritten Trailer.
Städte.
Nicht.
Wie heißt der auf Deutsch?
Aber eben, wir haben heute Morgen ein paar Trailer geguckt, um uns vorzubereiten.
Okay.
Und da war der dabei, Trailer Nummer 3. Und das hat mich jetzt gekriegt.
Ja?
Echt? Nee. Finde ich, das fuckt mich ab. Das müsst ihr in Deutschland spielen, wenn ihr sagt, da kommt Gummersbach. Dann würde ich sagen.
Wäre ich ja dabei.
Gütersloh gegen Gummersbach.
Ja, oh. Immer, da kommt Gummersbach.
Ich habe.
Bad Vilbel. So groß. Weißt du, was ist das denn? Ein Staubsaugerroboter? Nein, ist Bad Vilbel. Greift uns an.
Das ist Pforzheim.
Ja, genau.
Pforzheim.
Das ist für eine dunkle Höhle. Wir fahren gerade durch Darmstadt.
Ja, das ist an diese englischen Kampfroboter. Dann diese Battles, muss man irgendwie denken. Ne? Diese
ich denke mal, das wird bei Pikachu auch der Fall sein. Wenn der Film einfach gut gemacht ist, so wie damals beim ersten Transformers, wo ich auch die Trailer gesehen habe.
Ja, gedacht, der war auch gut.
Was soll der Quatsch? Und dann saß ich im Kino und dachte so, nee, doch, das ist...
Es ist mir zu Peter Jackson überproduziert wieder. Das ist alles Computer. Effekt und es ist eine tolle Werbeschau. Weißt du, und deswegen mag ich so Trailer wie Dumbo gern. Der Elefant ist computeranimiert, die Bilder sind farblich manipuliert. Hey.
Kannst du, Thorsten, kannst du mir bitte das sagen, was du mir gestern gesagt hast über den Dumbo-Trailer?
Ich weint beim Dumbo-Trailer und ich saß in meinem Tourenfahrzeug, hab's auf dem iPad geguckt und dachte mir, meine Fresse. Der arme Elefant, warum ist die Mutter weg? Ich geh tot. Der hat mich so berührt, ein verfickter Trailer. Mich so berührt, dass ich dachte,
ja,
fuck.
Ja, doch, ist schon.
Dumbo, so eine super Story, die kenne ich, seitdem ich ein Kind bin. Ja. Mit dem Ding haben sie mich eiskalt gekriegt. Ich hatte sofort Pippi in den Augen.
Dumbo ist auch jetzt der Disney. Die bringen die jetzt eigentlich drei Real-Disneys auf einmal raus?
Die bringen jetzt noch Lion King raus?
Ja, Lion King und dann noch Aladdin. Ich meine, die haben doch jedes Jahr einen rausgebracht. Und dann gibt es
auch noch mal Netflix mit noch mal Dschungelbuch. Was
so ein bisschen überflüssig ist. Das ist, glaube ich, der Produzierte von
Andy Serkis. Gemerkt haben, als der Disney real lief, der lief so gut, jetzt können wir unseren nicht auch noch bringen.
Die haben den parallel gemacht?
Die haben den leider parallel gemacht.
Und haben den jetzt rausgetan an Netflix dann, was ja auch, da holst du ja auch wieder schön Chips rein.
Ja, aber dafür finde ich Netflix auch eigentlich ganz okay, wenn die Sachen dann nicht irgendwie.
Der Ding soll sehr gut sein, ne? Der Weihnachtsfilm mit Kurt Russell.
Der ist schon online, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich nicht.
Der soll wirklich sehr, sehr gut sein.
Ich habe auf Netflix.
Guck mal in den neuen Jahren. Also, weißt du,
was verbrät Netflix da für eine unfassbare Kohle? Was soll das für ein Wirtschaftsmodell sein, wo man Milliarden in Produktion.
Wir haben gestern gehört aus der Branche, dass es sich nicht rechnet. Sie tierische Probleme haben, weil sie zu viel Geld ausgegeben haben. Aber so 1:1 das Problem, was man sich als Laie denken kann, ist wohl im Moment gegenwärtig.
Okay.
Naja, ich denke, dass das eigentliche Problem ist, dass alle versuchen, jetzt eigene Filmportale aufzumachen. Naja. Disney zum Beispiel. Disney. Wenn Disney all seine Filme Disney aus Plus. Netflix abzieht, wird die Luft schon langsam dünn.
Ja.
Dann bleiben, wenn denen nur noch Eigenproduktionen bleiben. Deswegen müssen sie jetzt mit Eigenproduktion aus dem Arsch kommen, damit das Ding voll bleibt. Wenn die abmarschieren, die ganzen Studios, die da reinfüttern, wenn die alle sagen, Universal möchte einen eigenen Kanal machen und
dann
so weiter,
dann wird es für uns auch teuer, weil die Luft dünner
und Eigenproduktionen bleiben.
Disney macht dann, was ist das, Boba Fett-Serie oder was
die
machen
die da? Mandalorians von John Favreau. Eine Realserie, die aber jetzt auch schon, glaube ich, wieder on hold ist, weil Disney auch gesagt hat, glaube ich, auch eingesehen hat, wir machen gerade ein bisschen sehr viel Star Wars, lass uns doch mal den Ball flach halten. Deswegen sind diese drei Real-Animation, also Live-Action-Versionen von König der Löwen, Aladdin und Dumbo.
Ja, Dumbo will ich sehen, aber der König der Löwen als Realverfilmung, ja keine Realverfilmung ist, sondern als
aber
eine computeranimierte Version.
Aladdin, Guy Ritchie?
Nervt mich ja so ein bisschen.
Boah, Aladdin,
Guy Ritchie? Aladdin, ne?
Aladdin, Guy Ritchie?
Guy Ritchie ist so ein bisschen, hat sich ein bisschen an Kanten abgeschliffen, Richtung großer Kommerz, denn ich muss auch sagen, dass ich fand King Arthur zum Beispiel, fand ich ziemlich lame.
Nicht gesehen, da hatte ich ja gar keinen Bock.
Und so wie ich Robin Hood auch unheimlich lame finden werde, wenn du den Trailer anguckst, was wollen die davon?
Das gucke ich auf gar keinen Fall.
Ja.
Wer führt da Regie? Der Russe Dings da?
Ja. Ja, ja.
Timor, Dickstabuxta,
genau, ja.
Dumbur oder?
Ja, das ist so, weiß ich nicht. Die Geschichte kennen wir jetzt nun alles schon. Man
wir sehen bei Dumbo, bei dem Tim Burton, da sind wir wieder bei Tim Burton, ja. Ist ja ein Tim Burton, der Dumbo. Da sehen wir die Wiedervereinigung von
Danny DeVito
und Michael Keaton.
Da freue ich mich sehr drauf.
Batman und der Pinguin wieder.
Ah, wie schön.
Ja,
schön, schön.
So muss das sein.
Was sagt ihr denn zu Mary Poppins? Ich finde die total gruselig. Ich finde
Mary Poppins ist total gruselig. Lies dir mal das Buch durch. Das Buch ist richtig creepy und scary. Das ist nicht so.
Also Emily Blunt finde ich, wie die da auf dem Poster so guckt, so von unten. Also ich finde die richtig, richtig gruselig.
Mary Poppins, wenn man sich das mal genau auch mit dem Ursprungsmaterial beschäftigt. Es gibt ja diesen wunderbaren Film mit Tom Hanks und mit Emma Thompson, Saving Mr. Banks. Ja. Das ist nicht ohne. Also Mary Poppins
Das ist ein gutes Double Feature, ne? Saving Mr. Banks und dann Mary Poppins.
Sind beide auch als Doppel
Ray rausgekommen. Ich finde, wenn sie eine Weiterführung machen sollten, sollten sie von Misery einen zweiten Teil machen. Wo dann fällt, nicht schon wieder. Ich bin wieder bei der Alten gelandet.
Wie war das?
Geil. Sie schon wieder? War ich überhaupt weg? So, das wäre super.
Hatte die Frau überlebt am Ende? Das weiß ich nicht mehr.
Kathy Bates hat einen Oscar gekriegt, ja.
Ja, aber nein, in dem Film.
Entschuldigung, der war so doof.
Wurde weggeslaughtert, oder?
Ja, ich glaube, ja, die ist gestorben, die ist verbrannt.
Ja, komm, der war schon
besser, okay. War noch besser als GV. Denk.
Aber die müsste jetzt...
aber dann, so Mary Poppins, wenn ich dann so höre, okay, wird so ein bisschen düsterer inszeniert, da habe ich dann Verständnis, wenn die Vorlage das hergibt.
Ja, ja.
Aber dann so, wenn ich dann so lese, Hellboy, kommt kein dritter Teil, sondern ein Reboot, wird auch härter und düsterer, dann denke ich mir so, ich brauche eine Blutentzugskur.
Ja.
Ich kann das ganze Blut geschlachtet. Es wird mir alles ein bisschen zu viel. Also
mir ist das Digitale zu viel geworden.
Ja.
Ist das so? Zu viel Digitale.
Ich finde,
die zeigen einfach,
Blut
wir können es jetzt machen.
Ganz schlimm.
Und deswegen hatte ich mir die Tage nochmal Mission Impossible Fallout angeguckt.
Ah,
und
ja.
Ich hatte
der
einen Spaß
raus?
Gehabt. Ja,
wie hast
für
du
mich
den gesehen?
Ist der schon raus.
Ach so, bitte?
Ich habe da
meine Kanäle.
Ja,
nein, aber
Mission Impossible, denke ich mal, können wir echt sagen, ist der Film des Jahres.
Ja,
ich glaube, 12. Dezember oder so kommt da raus. Ich habe es nämlich vor ein paar Tagen noch gecheckt, weil ich auch schnellstens mir die Blu-ray kaufe.
Ja. Ist das so klar für euch? Ja, ich fand den auch super. Der hat ja
richtig
Laune
gemacht.
Also es gibt so ein paar Filme, da stelle ich dann hinter, wenn der Film kurz vor Schluss ist, stelle ich dann fest, dass ich die ganze Zeit da gesessen habe mit so einem Grinsen.
Ja, ja.
Das war bei Almost Famous ist das so, das ist beim Weißen Hai ist das so und bei Mission Impossible Fallout ist das auch so. Ich weiß nicht, was es ist, irgendwie wie die Mischung, wie der Zusammenhang ist, aber der ist einfach perfekt für mich, der neue Fallout.
Das ist eigentlich so eine Belmondo-Retro-Action. Der macht nicht auf CGI-Mega-Explosion jetzt gar nicht Raumschiffe. Ich meine auch wirklich, der macht nicht so eine künstliche Drei Engel für Charlie.
Was der macht ist, der lässt immer mal ein paar Sicherungskabel verschwinden digital und das war es dann.
Genau, richtig.
Aber
da sind 5 Strippen entfernt worden.
Ja.
Guck dir an, wie der alte Mann, man muss sich schämen, wie der da durch London rennt. Man muss sich schämen.
Ja,
aber
das stimmt.
Ich habe jetzt mal auch wirklich drauf
geschaut. Weißt du, wenn wir nach 4 Schritten da stehen, dann soll die freie Welt halt untergehen. Ist mir scheiße. Ich habe Seiten stecken wie Hupe. Guck dir an, wie der da durchrennt.
Ja. Der hat ja ein Tempo, das ist unglaublich. Also diese ganze Paris-Geschichte, dann kommt eine kleine Pause und dann geht es ja in London sofort weiter.
Ja, ne?
Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen und jedes Mal bei der Szene mit der Polizistin,
ja,
ihr wisst, welche
so
Szene,
heulen. Ich nur bei
habe ich einen Klumpen im Hals.
Ach, das Ding.
Weil das einfach eine großartige Szene ist, die so viel sagt. Irgendwie. Und wie gesagt, ich kann in dem Zusammenhang nur empfehlen, wenn ihr mal wissen wollt, wie ein Actionfilm kreiert wird. Also die Empire-Podcasts von...
Das ist ein Insider-Tipp, weil den Film ja keiner gesehen hat.
Nein,
einfach,
aber
wenn ihr euch für Actionfilme interessiert, Geheimtipp, Mission Impossible Fallout.
Nee, aber hast du... Achso, okay. Du hast jetzt doch nicht vorab eine fette Blu-ray, wo 1000 Extras drauf sind.
Nein,
das nicht.
Es sind online... Ist
oder hast du solche Extras schon gesehen? Also auch von der Blu-ray
Ich weiß, dass da eine knapp einstündige Dokumentation mit da drauf ist.
Okay.
Und
es gibt ich hau noch einen drauf. Ich habe mir eine Oculus Go gekauft letzte Woche. Kennst du die?
Ja, habe ich auch probiert. Hab ich
doch, Full HD, Virtual Reality Brille, immer noch in den Kinderschuhen, aber so besser als die PlayStation VR von der Auflösung her.
Ja, ja.
Und bin, weil die alles möglich macht, nur übers Handy, du lädst alles rein, 64 GB, ich habe die jetzt im Auto, kann mich jetzt irgendwo hinsetzen und zum Beispiel Robert Rodriguez hat einen Film produziert.
Den wollte ich unbedingt.
Zum Beispiel, mit dabei, kannst du dir gleich angucken.
Ah, okay, cool.
Dann bin ich zum Beispiel, ist ein Featurette drauf, du kannst 12 Minuten lang mit Tom Cruise Hubschrauber fliegen.
Ja, ja,
das ist auch
ja,
richtig
das
fett.
Ich auch.
Das ist richtig, richtig geil. Das die Qualität ist in Ordnung und dann sind da Clips drauf, wie auch ein Typ führt dich in 3D und das ist extrem plastisch durch New York und mit dir ein Philly Steak Steak und Cheese Sandwich zu essen. Das macht schon Laune. Ja, weißt du, ja. Achterbahn. Ja. Und ich bin auch ein bisschen Hubschrauber geflogen. Tom Cruise kann das halt. Der hat ein Jahr Hubschrauber gelernt. 269.
Ja, ja,
das lädst du über Micro USB auf und ich habe da ziemlich viel Spaß mit gehabt. Da ist ja ein kleiner Controller bei, kannst mit schießen, alles Taco.
Ein Nachtrag noch zum Thema Mission Impossible. Die Promo war so geil, dass er sich eine Rippe gebrochen hat. Da hatte ich auch
Fuß. Der ist mit dem Fuß vor die Wand gegangen.
Ja. So. Echt Fuß? Ich dachte die ganze Zeit Rippe.
Rippe ist im nächsten Film.
Ah, ja. Jedenfalls war das eine tolle Promo, dass er bei diesem einen Sprung von Haus zu Haus, das fand ich toll. Das hat so ein bisschen Zirkusattraktion.
So, widerwärtige Bild. Das Licht von dem
Der Film, ist super gefilmt, hat eine sehr, wie ich finde, sehr viele poetische Momente auch einfach. Es
Welchen poetischen Moment?
Er hat diesen poetischen Moment, wo er diese eine, müsste es jetzt spoilern, es gibt etwas, was er sich vorstellt, was passieren kann.
Das ist super geil.
Das ist poetisch. Also es gibt poetische Actionfilme, wenn du an
großartiger Film. Ne,
French Connection und so weiter. Also John Woo. Ja, sowas. Das ist schon. Also man muss auch.
Ich habe vor allem, eine neue Form des. Ich bin alter 3D-Hasser. Bin ich jetzt nicht mehr? Sag ich direkt. Okay. Ich war mit einem Kumpel in Valerian.
Ja.
Und Comics früher gelesen, blabla, kennt man. So, und dann sind wir in die vierte Reihe gegangen. Cinedome, vierte Reihe. Und da hast du dann so einen Effekt. Valerian war auch der richtige Film dafür, dass du dir eher vorkommst wie im Freizeitpark.
Ja.
Und da dachte ich, wow, und dann wird einem schlecht, dann fliegen die ja durch die Zukunftswelt. Das mache ich jetzt immer. Wenn ich 3D gucke, wenn schon, denn schon, setze ich mich ziemlich weit vorne. Das habe ich bei Mission Impossible Fallout auch gemacht. Mhm. Und das geht dann richtig ab, wenn diese Motorradverfolgungsjagd und die Kamera fliegt über den Asphalt.
Ja.
Und dann sitzt du vierte, fünfte Reihe und bist auf Augenhöhe mit dem Asphalt. Also das ist schon stark.
Wir werden das erste Mal auf den Teppich brechen, wenn wir das in 3D bei Tom Cruise haben, wenn er durch Paris fährt. Da wird dann wirklich, weißt du?
Ich hab's in 3D gesehen, also es ist schon...
Es muss super sein.
Aber setzt du dich dann auch in solche D-Box-Sitze?
Nee, ehrlich gesagt, das ist mir zu viel, schlecht.
Das ist zu viel, ja. Ich habe A Quiet Place auf dem D-Box sitzen.
Aber was macht das für einen Sinn? Der ist doch so ruhig.
Ja, naja, es ist schon irgendwie, du fährst dann auch, wenn die Kamera schwenkt, fährst du dann auch von links nach rechts und ruppelt. Ich habe ihn dann ausgemacht, weil der Film war mir einfach zu groß.
Weil, wie heißen die? D-Box?
D-Box.
4D sozusagen.
Da musst du dir dann mal The First Man.
Ja?
Aufbruch
zum War der Mond. Gut? Du hast ihn gesehen.
Ich hab den gesehen.
Oh, ist der?
Der war toll.
Ja,
Der war toll.
Empfehlung?
Ja.
Wird gesungen?
Was ich bei dem Film total toll fand, ist, dass der hatte überhaupt kein Pathos gehabt, ne? Also ganz, ganz wenig.
Fliegen Sie zum Mond.
Das erwartest du eigentlich überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, was zum Beispiel auch toll war,
Hose.
Ist, dass bei der Mondlandung, da würdest du ja erwarten.
Die ganze Zeit so langweilig.
Da würdest du doch erwarten, dass wenn der jetzt den ersten Schritt macht auf diesen Mond und das dann umgeschnitten wird zu der Kommandozentrale, weißt du, und dass alle jubeln und so. Nichts. Sie sind konsequent, ist der Regisseur. Armageddon bei
alle Jubeltypen aufgebraucht.
Genau, ja.
Ja, eben. Und das macht den Film so besonders. Also sehr, sehr persönlich, okay, ist ja auch ein Biopic, ne, also ich fand den richtig, richtig klasse.
Muss ich auch sagen, also er hat auch eine dramatische Ebene, was dann ganz klar Erwachsenenunterhaltung ist,
wir wissen, wie es ausgeht, das finde ich so ein bisschen kontraproduktiv für so einen Film.
Ja, aber das ist so beim Biopic.
Das war beim Titanic aber auch der Fall.
Ja, genau.
Jetzt fällt mir doch glatt nicht der Name des.
Ja, aber da wusste man nicht, dass die zum Beispiel im Auto bumsen.
Der erste Mann auf dem Mond war
Neil Armstrong. Buzz Aldrin war der zweite.
Wird ja so stückweise als depressiv dargestellt, weil er seine Tochter verloren und kompensiert das und so. Also da ist so ein erwachsenes Familiendrama. Trotzdem kann man den Film, glaube ich, auch mit einem 12-jährigen Sohn sehr, sehr gut gucken. So viel Liebe zum Detail. Für mein Empfinden war es so Erwachsenenunterhaltung in einer Reihe mit Dunkirk. Ne?
Ja,
wenn die alten Flugzeuge da lang brettern und rotter und
ist dir das aufgefallen, dass in dem Film total oft Schrauben in Nahaufnahme zu sehen waren? So Schraubenköpfe.
Oh, das ist so ein Fetischismus-Vehikel.
Nein, ich habe wirklich so das. Die Leute gehen
mit so einem Ständer und so einem Set voller Maulschuhe ins Kino.
Der eine hat einen Mutterkomplex, der andere hat Schraubenköpfe.
Nein, jetzt wieder. Ich hol den Neuner raus. Nein,
ist gut. Hat noch keiner gehört. Ist egal. Geht halt unter.
Mir ist das einfach aufgefallen, weißt du, dass die Leute wichsende wirklich...
Typ mit Werkzeugkästen sitzen in Reihe 4. Würde so,
und wenn man dann mal wieder schimpft, dass meinetwegen Mortal Engine und so und dann oder irgendwelche Superheldenverfilmungen mit jungen Menschen und so und man fühlt sich ausgeschlossen, weil man irgendwo in 40ern ist oder so, dann kommt so ein Film wie der Aufbruch zum Mond, dann fühle ich mich wirklich absolut aufgefangen von Hollywood und denke mir, ja toll, hier werden Filme für mich.
Das geht doch
muss man ein bisschen aufmerksam
sein. Wo wir uns sehr aufgefangen gefühlt haben, war The Kominsky Method auf Netflix.
Bei Netflix.
Wo ich jetzt schon auch von einigen Freunden gehört habe, dass das so mit so das Schönste und Lustigste ist. Ja. Das ist die neue, na, Sitcom ist es nicht, es ist eine Comedy-Serie von Chuck Lorre. Genau, ja. Chuck Lorre, der Erfinder von Big Bang Theory und von Two and a Half Men mit Michael Douglas und dem großartigen Alan Arkin. Ja. Und er ist Schauspiellehrer, Alan Arkin ist sein Agent und beide, es ist eigentlich eine Neil Simon-Geschichte.
Ja,
es ist so
genau.
Odd Couple, so ein verrücktes Paar.
Ja. Und es passiert nicht wirklich viel.
Aber
so,
es sind Themen, die uns jetzt in unserem Alter so ansprechen.
Genau so.
Ja, noch 10 Jahre.
Prostata
und so. Ja. Es sind 10.
Ja, mich spricht Dumbo dann mehr an, doch, habe ich mir gerade überlegt.
Also noch 10 Jahre. Also das ist wirklich unser Tipp auf Netflix, The Kominsky Method.
Ja.
Ganz großartig. Zum
ich muss auch eine Sache sagen zu dem Screwporn nämlich. Wo du meintest, hier, man sieht die Schrauben und so weiter und so fort. Das ist auch so ein Problem an fantastische Tierkackviecher. Das Problem ist, dass das so sauber ist. Das New York der 30er Jahre ist sauber. Und da sind schon so Filme wie hier, Findet Nemo, der zweite Findet Nemo.
Findet Dory.
Das fand ich schon so geil, wenn die unten in dem Keller waren, wo so Neonlampen, so dreckige Behälter, dreckiger Boden, alles total asozial und das dann in einem Hochglanzzeichentrick Computerfilm, was das Ganze so real macht. Und diese fantastische Tierwelt, wie heißt der Film?
Tierwesen.
Da ist dann alles so sauber und du hast das Gefühl Greenscreen und da wird alles bereinigt und deswegen ist das nämlich schon so, das kann ich voll nachvollziehen, wenn du die Schrauben siehst, dass es dann einfach was Organisches hat.
Vor allen Dingen, ich glaube wirklich auch, dass das mit Absicht so gemacht ist, dass du einfach, du hast das Gefühl, weil es wird, es rappelt sehr viel. Es rappelt sehr viel in dem.
Es rappelt.
Ein analoger Flug.
Und du siehst halt immer die Schrauben und die wird bewusst, ja stimmt. Weißt du, so dieses Gefühl, was man hat, wenn man im Flugzeug sitzt, wenn man abhebt und man denkt sich, oh scheiße, ich sitze jetzt hier in so einer Blechdose, die ist nur zusammengeschraubt. Und so dieses Gefühl, das hast du halt.
Das sind nur Kabelbinden. Im Tornado bin ich mal mitgeflogen. Das ist dieser Jet, der da...
geflogen.
Tornado.
Das ist für ein Vogel. Was habe ich in meinem Leben?
Baujahr 82, 84.
Natürlich.
Also Militärflugzeug.
Natürlich.
Kalt, metallisch. Ne?
Ich habe meine eigene Autopsie miterlebt. Du weißt, was sagt ihr für Vögel? Ja. Wenn was im Tornado bist du mitgeflogen.
Und dieser Tornado, wo ich so ein Co-Pilot war, ne? der hat so eine Gewalt und so eine Kraft, die überfordert den Menschen. Ne? Der muss man einmal falsch abbiegen, du bist bewusstlos.
Ja, ja.
Ne? So eine Macht.
Das hat man ja bei Stefan Raab, glaube ich.
Und genau.
Ja, aber auch.
Und genau, das war aber so ein Flugzeug, und so ein Tornado. Ja, wir kennen es ja noch von früher.
Das war ein Segelflieger bei Stefan Raab. Also Simon war es ein Tornado. Nein, das war schon ein Flugzeug. Okay. Aber
aus dem Tornado wurde dann der Eurofighter. Also wir reden schon so von so einem richtigen Ding.
Tornado ist
genau
einer, der
diese eins macht oder so. Diese Stimmung und dieses Gefühl, das ist eben auch bei der Mondfahrt. Ne? Noch viel unermesslicher, also diese Rakete.
Im Vergleich zu Apollo 13? First Man.
Den fand ich ja gut. Ausgeht, das ist der Punkt. Die war weitestgehend unbekannt, diese Mission. Deswegen bei Apollo 13 hattest du natürlich zum einen Tom Hanks als großen Sympathieträger, mit dem du mitfieberst. Und zum anderen war dir nicht ganz klar bei Apollo 13, was war da nochmal Phase. Das war weniger um Zettel. Das war ja die Mission danach.
Also wie gesagt, der Film, der hält sich ganz, ganz dicht an die Figur. Ja, First Man ganz dicht an die Figur an die Hauptfigur. Und wie gesagt, also das ist mal so ein Raumfahrtfilm, der wirklich so ohne jeden Pathos auskommt.
Ja,
so,
Neil Armstrong,
genau.
Völliger Technokrat. Und der Kollege, der Buzz Aldrin, war dann schon wieder so ein bisschen mehr Entertainer.
Buzz Lightyear halt.
Buzz Lightyear, geil.
Du Infinity and Beyond. Ah, Buzz, halt die Fresse.
Ach, schön, Aufmerksamkeit, geil, hier wird man prominent. Ne? Und er das völlige Gegenteil. Und wir versuchen, auf dem Mond zu landen, sagt er in der
PK.
Und nichts mehr lässt er zu. Völlig der Mission untergeordnet, macht Spaß.
Ja, absolut.
Super.
Hat jemand von euch die The Ballad of Buster Scruggs gesehen?
Noch nicht.
Okay,
noch
ich habe die ersten drei. Ich habe die ersten drei also der große.
Das sind Episoden.
Episoden.
Das ist ein Western. Film. Ja?
Es ist ein Film. Ich hab ihn noch nicht zu Ende gesehen. Ich habe die ersten vier Episoden, ich glaube, es sind insgesamt sechs. Ich habe die ersten vier gesehen. Der große Netflix-Western der Coen-Brüder. Alles wunderbar schön gefilmt. Die Episode mit Tom Waits als Goldgräber ist zum Heulen schön gefilmt, ist wirklich zum Kaputtgehen und Tom Waits ist auch fantastisch. Also den werde ich mir noch zu Ende ansehen. Kommen wir zu unserer Rubrik
Zeugs, das wir in die Kamera halten.
lass mich mal sofort hier, ganz kurz anfangen. Ich möchte hier auf ein Buch hinweisen von Larissa Vasilian, denke ich jetzt mal, oder Vasilian. Und zwar für alle die wissen wollen, wie Podcasten überhaupt funktioniert. Was machst du denn jetzt?
Wir wissen es nicht, aber wir werden als nächstes das Buch lesen.
Genau, also Larissa hat ein wunderbares Buch geschrieben übers Podcasten und da, also...
Wer ist eigentlich dieser Podcast?
Ja, ich wollte auch gerade, ich habe überlegt,
das nein, also wirklich.
Wiener Podcasten. Podcasten Helmich.
Podcasten und Podthorsten machen einen
also Podcast. Also da erfährt man wirklich alles, wie man anfängt, mit was für Mikros man benutzen sollte. Und
wie man einen Podcast richtig aussteuert.
Genau, wie man
ja, Podcast genau. richtig aussteuert. Also auch, erst man in einem Satz benutzen mich. Darf, ohne dass man abgeknallt auch, wird wie ein räudiger Hund.
Wie oft man den Podcast verlassen darf, ohne zu rauchen.
Ach ja, komm.
Wir sind
ja,
also
komm.
Hier in einem Casting.
Ja. Du bist in einem Podcasting. Ja. Du bist wieder am Anfang deiner Karriere, Simon. Und wir kommen auch vor.
Genau, wir kommen da drin auch vor.
Na, und,
ein sehr
Detail.
schönes
Detail.
Buch.
Ein Detail nochmal.
Dann, als habe ich mir geholt.
Da steht von erfahrenen Podcastern lernen und wir kommen trotzdem drin vor.
Ja.
Kann ich mir
ja.
kaum vorstellen. Doch. Die Datenschutzerklärung. Oh, das ist aber sehr...
Dann habe ich mir... Dings geholt. Ich bin ja ein großer Fan von diesem Film und das ist die
sag doch den Film erstmal.
Ja, The Fork.
Aber das ist so ein schönes Dings Cover. Da kannst du ruhig mal einmal näher. Ja.
Mach mal ein Detail. Zum Thema Cover, ne? Das ist ein schönes Cover, aber ich bin ja ganz schlimm. Begriff Nazi hatten wir schon, ne? Cover-Nazi. Weil. Ich will immer
auf den Filmen
immer die Original-Kinoposter drauf sind, die damals am Kino hingen.
Oh, dann
weil da stand ich vorm Schaukasten. Und dieser Film hatte in Deutschland das Poster von dieser Frau mit den wehenden Haaren im
Nebel. Ah, ja,
stimmt. Ich will selbst die Original-Poster drauf haben, wenn sie scheiße waren.
Ja.
Da wirst du aber Spaß haben bei der, demnächst kommt ja ein Mediabook raus zu Die Klapperschlange.
Ah, dieses, wo er so kniet?
Genau, nee. Und da gibt es wirklich eins, diese alten Postermotive damals. Nicht wo er kniet.
Wo dieser
einmal
ewig
so,
lange Text draufsteht?
Einmal wirklich so Kurt Russell nah. Mhm. Das, was ich damals gehabt habe, das Poster, das, weil den Film liebe ich ja auch heiß und innig. Und sieht man das?
Nochmal als Poster?
Ja, als Poster ist dabei. Und das habe ich mir in England bestellt. Also ich glaube aber, die kommt jetzt auch nach...
Ehrlich gesagt, nicht diese Luxusbox, aber die einfache stand schon im Satz.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und und da sind halt die alten Postermotive. Hier, weißt du, wo Snake Plissken, glaube ich, sogar noch falsch
und
geschrieben
der
ist.
Und der Plissken steht da. Plissken, genau. Und dann ist auch noch der Kopf der Freiheitsstatue ist noch drauf, der da irgendwo...
Nee, das ist ja das war das amerikanische... Amerikanische Poster.
Ja, aber das
ist in Deutschland nie erschienen.
Auf jeden Fall, wann kommt die Blu-ray raus?
Das weiß ich nicht.
Jetzt
Mitte Dezember.
Ein bisschen
Mitte
Werbung Dezember. In eigener Sache. Wir haben das große Vergnügen gehabt, einen kleinen
ich hoffe, dass wir drauf sind.
Special Podcast.
Ich kann es mir nicht vorstellen, aber
meinst
ich bin gespannt.
Nicht? Also wir haben auf jeden Fall einen Podcast dafür eingesprochen.
Ja, genau. Wir haben einen Talk. Also das ist kein Audio-Video-Kommentar, sondern ein Talk.
Für die Klapperschlange.
Für die Klapperschlange.
Der ja gar keine Klapperschlange ist, weil er ja eine Kobra auf dem Bauch hat. Aber nur so viel dazu.
Ach so.
Und ich habe den Film übrigens auch...
Ein bisschen Eigenwerbung.
Kobra hätte
dann
heißen
ist auch
müssen.
Bisschen Angeberei. Ist
natürlich.
Ja auch. Wir haben ja noch vor einem Jahr in Oberhausen den John Carpenter. Da hat er das gespielt. Ne?
Ja.
Wir haben John Carpenter live gesehen. Also ein Konzert.
Ja.
Einfach schön.
Ich auch. Aber schon 2008 in der Halle Münsterland habe ich mit ihm mal kurz gesprochen. Also.
Mhm. Oh,
mit Udo Kier, was sehr angenehm war.
Nein, gesprochen haben wir mit ihm nicht. Wir haben nur das Live-Konzert gesehen, wo er alle seine großen Hits
weil ein geiler Typ ist.
Live auf der Bühne dargeboten hat mit einer Band. Sein Sohn
also
war
die Band The Carpenters.
Und es war sehr laut.
On top of the world.
Das hat Spaß gemacht. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig.
Viele rausgekommen, Sachen, die wir in die Kamera halten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die unseren Podcast gucken, auch so ein bisschen mit dem Werk von Monty Python bewandert sind. Monty Python, Leben des Brian, Meaning of Life, Sinn des Lebens. Der fliegende Zirkus, Flying Circus. Was einige
wo wir bei Schlangen sind wahrscheinlich.
Einige, sehr gute Übergänge.
Oh, ja,
Klapperschlange zum Beispiel. Was einige vielleicht von euch nicht wissen, ist, dass Monty Python 1971-72 in München auf Einladung des WDRs unter der Redaktion von Dr. Alfred Biolek zwei Folgen auf Deutsch aufgenommen haben.
Sind die da drauf? Fahrzeug ist voller Aale.
Nein, das ist eben nicht drauf. Das ist eben nicht drauf. Das war die synchronisierte Version von And Now for Something Completely Different. Ja, nein, sie haben wirklich zwei. Die bekanntesten Szenen aus diesen Produktionen sind das Fußballspiel der Philosophen, das bei Live at the Hollywood Bowl und die.
Ich bin ein Holzfäller und mir geht's gut.
Ich bin ein Holzfäller und mir geht's gut. Das ist auch auf Deutsch drauf. Ja, ist auch auf Deutsch drauf. Und natürlich der Marathonlauf der Blasenkranken.
Ne? Ja.
Ist natürlich auch drauf.
Albrecht Dürer.
Albrecht Dürer.
Albrecht
Dürer. Der Albrecht Dürer, der reitet durch die Lande. Der Albrecht Dürer, der hält mit seiner Bande. Gefürchtet von den Bösen, geliebt von allen Guten. Du Dürer, Albrecht, du. Entschuldigung, das Lied Albrecht Dürer wird nicht von Anita Ekberg gesungen, sondern von einem Mann, der hinter Anita Ekberg hockt. Und dann willst du die Figur weggestellt, dann sitzt da so. Also es ist auch nur einmal gelaufen. Damals im Fernsehen. Ja. Alfred Biolek spielt selber auch mit, der Kaufmann von Venedig in der Version der Ärzte. Das Tolle ist, die erste Folge ist komplett auf Deutsch aufgenommen. Sie haben phonetisch Deutsch gelernt, was bei John Cleese ganz toll ist, weil er gut Deutsch kann, weil man ihn gut versteht.
Okay.
Eric Idle ist komplett unverständlich. Und die zweite Episode haben sie dann auf Englisch gedreht, die wurde dann nachsynchronisiert. Und beide Episoden mit drei Extras mit drei Szenen, die selbst ich als Monty Python Nerd noch nie in meinem Leben gesehen habe, sind rausgekommen bei PDAX. Ich halte das in die Kamera.
Ah, PDAX. PDAX sind auch immer für.
Die machen diese deutschen Dinger immer, ne?
Ja, ja. Schön, schön. Das nicht so ja, man hört dich nicht. Ist egal.
Rausgekommen.
Dann du musst halt schreien beim Reiten.
Ja.
Genau, also absolute, wirklich absolute Kaufempfehlung.
Wirklich lustig.
Haben wir noch was? Ja, ja. Gary, Thorsten und ich waren, das hast du schon immer in die Kamera. Halt's nochmal in die Kamera.
Die Hard als Kinderbuch. Als Kinderbuch.
Stirb langsam.
Super, da immer ist es
wieder,
ja.
Genau. Immer wieder ein
Kinderweihnachtsbuch zum Vorlesen.
Kinderweihnachtsbuch zum Vorlesen in Englisch.
Ja, Amazon auf dem Mond.
Bei der Gewalt. Habt ihr schon gezeigt? Das, nee, ja, machen wir gleich mal.
Willst du gleich machen?
Ja, oder, Thorsten, Hennes und ich, wir waren gestern bei der Ausstellung.
Harry Potter.
Game of Thrones Ausstellung in Oberhausen im Zentro.
Ja, und ich hatte einen Stuhl.
Das war super moderiert von
Hennes Bender, hat es selbst moderiert tatsächlich.
Hennes Bender hat es
geschickt.
Sehr, sehr gut.
Enorm eloquent, muss man sagen.
Hennes. Genau, also der Hennes, der spricht ja Englisch wie eine Muttersprache. Deswegen ist das
Deutscher
immer
hakt an allen Enden. Aber
aber mein Klingonisch ist ungeschlagen.
Ja, schwarft.
Und ich hatte die große Ehre und das große Vergnügen gestern mit den Machern dieser Ausstellung, auch mit Jeff Peters von HBO zu sprechen. Nein, aber der war auch sehr, sehr nett. Und
Leute
waren da. Wir blenden mal so ein paar Fotos auch ein. Ich habe dir ein paar Fotos geschickt. Das kannst du ja machen, ne?
Ja.
Ist technisch
möglich.
Kann ich
jetzt machen, ja.
Thorsten, Gero und ich haben noch ein paar Szenen auch nachgestellt. Und Tom Vlaschia war da, der gesichtslose Gott. Ja. Ein deutscher Schauspieler spielt jetzt gerade auch bei Das Boot auf Sky.
Ah, okay.
Und Tom Hempstead. Oh, Wheatley.
Weasley.
Weasley. Nein, nicht Weasley.
Okay, Muggel.
Ja, der den Bran gespielt
Bran
hat.
Bran Stark,
ne?
Es tut mir Bran total Stark. Leid. Ja, genau. Ich habe mich sehr nett mit ihm unterhalten und er spricht sehr gut Deutsch.
Ah, okay.
Und der kleine Bran, der von Hodor getragen wird, der war gestern auch da.
Ah, okay. Genau, das war ganz schön.
Isaac Hempstead.
Sie wird die Ausstellung getingelt und jetzt kann man natürlich sagen, für 20 Euro Eintritt, was man will, wenn du dich für Kostüme interessierst und wirklich nah dran willst, gucken willst, wie Leder geprägt wird, wie das verarbeitet ist, hochwertig. Hat mir sehr gut gefallen. Aus kostümtechnischer Sicht fantastisch.
Isaac Hempstead Wright, so heißt der junge Mann.
Okay.
Wright.
Isaac Hempstead.
Wright. Genau. Ausstellung schön.
Die Ausstellung kostet unterhalb der Woche 20 Euro und am Wochenende 25 und ist noch bis zum.
Wie komme ich denn auf 39? Ich habe allen Leuten erzählt.
Wir hatten so ein Fettpaket, aber auch mit setz dich auf einen eisernen Thron und häng dich noch dahin und geh vor die Greenscreen. Das, all diese Sachen haben wir gemacht.
Okay.
Man kann
und es kann sein, dass er ein bisschen teurer ist.
Okay.
Ja, man muss allerdings sagen, dass das Merch, das am Ende des Ganges wartet, faire Preise hat. Also das sind schon Amazon-Preise. Es ist nicht so ein übertriebenes, abgezockte Tasse, glaube ich, ein Zehner.
Ja.
Irgendwie so um den Dreh, also oder?
Merchandise, 12? Was man auch in normalen Läden kaufen kann, wie zum Beispiel hier im Little Nemo in Bochum am Südring, die uns wieder dankenswerterweise hier zu Gast haben.
Beherbergen.
Ein toller Laden. Ein
cool, ne? Zum ersten Mal drin heute hier.
Hier die ganzen Graphic Novels. Ja. Eine Auswahl. Wunderbarer Laden. Vorne.
Ja. Kommt Wahnsinn. Nach Bochum, vergesst den Weihnachtsmarkt, kommt hier zum Little Nemo. Die Ausstellung, wie gesagt, Game of Thrones, The Touring Exhibition noch bis Februar in Oberhausen. Das war auch so schön zu sagen. Barcelona, Paris, Oberhausen. Ja. Ist direkt neben dem Lego Center. Jetzt ist noch Weihnachten.
Lego Discovery Center. Bei Starlight Express. Immer.
Ganz genau.
New York, London, Bochum.
Genau. Ganz genau.
Es lebe der Föderalismus.
Absolut.
Aber von den Kostümen her, da ist viel Kostüm und viel Requisite von den Kostümen her ganz, ganz toll. Ja. Ja. Wirklich. Genau. Gibt es einfach mehr zu sehen. Als
sehr viel zu sehen.
Also Harry Potter war die Ausstellung ja so ein bisschen clean.
Wart ihr bei Star Wars? Das war in Köln.
Auch durfte ich auch
ach so.
Kuratieren.
Kuratieren, das ist sehr schön. Ja, schön. Ich habe auch den.
Ich freue mich in 3 Jahren auf die Lindenstraße Exhibition. Das wird fantastisch. Da ist die Korthose von Vater Beimer. Da kannst du ganz nah.
Hast du in der Lindenstraße mitgespielt?
Ja, gut, als Komparse habe ich da wie heißt die in der griechischen im Restaurant gesessen?
Varoufakis.
Lindenstraße. Die heißt nicht James Bond. Ist das ist doch so eine schöne eine Reihe.
Verbotene Liebe habe ich auch mitgespielt.
James Bond? Was war mit James Bond?
Was war mit James Bond? Mit James Bond war
Kilo? Kilo war Statist bei James Bond.
Statist bei James Bond.
Wo, bei welchem denn?
Nein.
Ja, das ist das Problem. Der wird von allen gehasst. Tomorrow never dies.
Der Morgen stirbt nie, was ja auch Quatsch ist. Weil Dienstag
da gibt es so eine
ja
Party von dem Bösewicht am Anfang. Und da bin ich. Genau, da bin ich Gast. Da wo, denn ich bin anwesend gewesen, wo. Wer schlägt nochmal wen? Doch, Terry Hatcher haut, glaube ich, James Bond an.
In Hamburg.
Das ist in das Hamburg, wurde aber in London gedreht. Okay, genau. Gut,
ja. Und da
man kann es nur fühlen, man kann es vielleicht nicht sehen, aber man fühlt
es. Ich hatte eine Drehnacht, ja. Eine sehr lange Drehnacht.
Kann man dich sehen?
Nein. Leider nicht, schade.
Ach Mensch, ey. Es gab Wir haben einen James-Bond-Darsteller im Podcast.
Ja.
Wo ist das denn?
Wir haben dich als Bahn wie Gehacktes, obwohl du die ganze Nacht da gedreht
hast. Es gab so eine Sendung exklusiv Kino auf RTL und die haben einen Wettbewerb gemacht, so wer dreht den besten James-Bond-Film
und es war nicht Roger Spottiswoode.
Der war da.
Ja, ich weiß, aber er hat nicht den besten James-Bond-Film gedreht im Nachhinein.
Nee. Dann danach, also wir haben dann so in Neverhorse-Bedingungen einen kleinen Kurzfilm gedreht und dann hatte der da gewonnen bei RTL, den haben sie auch ausgestrahlt. 1,2 Millionen Zuschauer für Neverhorse.
Wow.
Egal, ja. Und dann sind wir da hingeflogen und ich war dann bei den Dreharbeiten.
1996 war das.
Also mit Pierce. Pierce ist auch ein komischer Vorname.
Ich habe sie alle gesehen. Michelle Yeoh, Pierce, Terry Hatcher.
Pierce, also du sagst, du nennst mit
ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern und das sagt jetzt auch viel über mein Alter, als nur Samstagnacht.
Heinz Rühmann in die Feuerzangenbowle kam zu mir rüber und sagte, Gary.
Als geh nur Samstagnacht lief, gab es hier in Bochum ein John Travolta Lookalike. Und da hat dann irgend so ein junger Italiener hat gewonnen.
Ich war
und
auch sehr gespannt auf die Pointe.
Wurde dann für eine Nacht, wurde der dann nach Brooklyn gefahren und durfte dann da, oder...
Echt? Mit das war der Preis,
das
war
der
Preis.
Dass er da
in Brooklyn tanzen durfte auf so einem
Berg. In 6 Wochen da sein.
Aber, Tanzfläche mit so leuchtenden Flächen.
Er hat hinterher gesagt, er ist aus dem Hotel nicht rausgekommen. Also es war einfach eine völlige Nullnummer. Er ist da hingeflogen worden und durfte dann da 3-4 Stunden sein und dann wurde er wieder weggefahren. Also das war sein.
Ja, also meine James-Bond-Statistenrolle war auch eine Nullnummer so gesehen, dass ich natürlich nicht zu sehen war und aber ständig vorher Interviews gegeben habe für RTL, für alle lokalen Zeitungen und so. Das war ja im Fernsehen gewesen und dann kamen sie alle an und dann am Ende, wo ich einfach nicht zu sehen war, alle so.
Aber das war ja auch das Schöne.
Wo wir schon mal hier Gäste sind, dann können wir ja auch unsere beste. Beste Anekdote.
Wir haben ja Zeit.
Ende,
Leute,
Ende erzählen, denn ich möchte mal aufgreifen, was du gesagt hast, Hennes. Thilo ist deutscher James Bond Darsteller, dadurch trotzdem. Und dann gibt es auch noch dieses Buch, Thilo, und hier musst du wieder weitermachen.
Ich ging in Köln durch die Fußgängerzone und ein Freund rief mich an und meinte, ich habe gerade in das James Bond Lexikon reingeguckt und hinten im Verzeichnis unter James Bond Darsteller, deutsche James Bond Darsteller stehst du drin.
Wie geil ist das denn?
Das dachte ich auch. So, ich bin also, weil ich auf der Hohe Straße war, direkt in die Meiersche rein und habe dann Siegfried Tesche, guter Autor, gutes Buch, das direkt mitgenommen, bin raus und habe natürlich hektisch geguckt. Deutsche Darsteller James Bond stand da auch, gelb rüber, und dann stand da unten als letzter Name
Simon Gose, Johann.
Und wenn du jetzt deine
Simon!
Warum? Simon Gose. Nein, ja, das ist die Pointe. Nein, ja, ist das böse?
Oh,
nein,
das ist die Pointe, das ist eher tragisch. So.
Ja, okay.
Oh mein Gott.
Und dann hat Thilo Kontakt aufgenommen zu dem Autor und hat gesagt, bitte, bitte. Und er hat
ich
gesagt,
hab ja, natürlich.
War das halt Tür auf?
Ich habe dem Siegfried Tesche.
Ah, okay.
Und ich habe geschrieben, es ist wirklich ein tolles Buch und ich verstehe das auch alles. Und aber wenn es nochmal eine zweite Auflage gibt, okay, es wäre für mich auch nicht uninteressant,
mein Seelenwohl
in dem Fall vielleicht dann auch aufgeführt zu werden, obwohl ich ja nicht zu sehen bin. Ich habe in dem Buch eh nichts zu suchen, ja.
Ja.
Aber und es kam schon, dann nicht Simon.
Es kam der 9. Januar, das ist mein Geburtstag. Und was habe ich geschenkt bekommen?
Das James Bond Buch, wo ich Darsteller drin bin.
Oh, wie cool.
Irgendwie auch für mich ein bisschen.
Das ist ja schon, weil
ich meine, wenn es eine andere Auflage gäbe mit meinem Namen, dann stehen wir wenigstens beide drin.
Ja,
das ist schön. Ich habe mit Götz ja mal gedreht ein paar Tage. Ja. Das war auch sehr, sehr schön mit Götz Otto.
Ja.
Das so verbindet dann.
Der war auch da an diesem Abend, glaube ich. Ja. Also wenn man in der Szene, kann man ja nachgucken. Ich glaube, der war da auch.
Und wenn du jetzt deine Statistenrolle, Thilo, wenn du die jetzt so angelegt hast, dass du auf dieser Party bist und dein Subtext so wäre, dass du sagst, eigentlich will ich mich in die Luft sprengen, dann wärst du ja eigentlich auch ein deutscher James-Bond-Bösewicht. Wenn man so, wenn man das so
will. Wenn du ein Haustier hältst, hat er auch gereicht, tatsächlich, aber...
Aber ich meine, Simon war ja auch in einigen Kinofilmen auch durchaus zu sehen. Auch ein paar Krampen dabei, aber durchaus auch. Du warst bei dem Kerkeling. Bei dem Kerkeling-Film hattest du eine große Rolle. Bei Ich kandidiere, ne?
Ja.
Was gab es noch? Dann gab es Ausbilder-Schmidt-Film. Warst du da auch dabei?
Ja, ja. Warst du auch dabei?
Nee, mich haben sie rausgeschnitten.
Premiere im Kaufhaus?
Nee,
Holger selber organisiert?
Nein, ich wurde gefragt. Ich sollte mitspielen und dann kam der Film in die Kinos und dann habe ich Holger angerufen und habe gefragt, sag mal, wieso? Oh ja, wir haben vergessen, dir Bescheid zu sagen, du bist nicht dabei. Ich so, ja, jetzt sehe ich es auch, ja. Egal.
Okay. Also,
aber naja, ich war denen nicht böse, ich bin immer noch gut befreundet mit Holger, Ausbilder Schmidt.
Super Kollege.
Ist, glaube ich, aber auch mehr so ein Direct-to-DVD-Ding geworden dadurch.
War ein Flop, ne? Kino, War ein Flop, aber hat eigentlich abgeliefert, ne?
Ja.
Eigentlich hat er abgeliefert, fand ich. So, also.
Ich war einmal Statist bei so einem Film, der spielte in den 60er Jahren, hier irgendwo, da haben sie so ein ganzes Areal abgeriegelt und dann war da so eine 60er Jahre Kirmes drauf, was ziemlich cool war, also wirklich noch mit der Raupe und sowas alles, ne? Und das ging auch die ganze Nacht, ne? Ich habe wirklich die ganze Nacht damit verbracht zu plotten, wie ich hier rauskomme.
Niemand
das Dumme war, ich habe auf dem Gelände geparkt. Ich kam da tatsächlich nicht raus.
Ich glaube, dass du einfach betrunken warst. Ich habe noch nie von dem Film gehört.
Ja,
hast du in der Raupe vorher eine faule Kokosnuss gegessen?
Eine faule Kokosnuss.
Oder eine halbwarme Fleisch.
Nächstes Mal, ich glaube, Richie Miller und Jürgen Vogel haben da mitgespielt. Ich glaube.
Müller.
Ja. Halten wir, bevor
Richie
wir...
Richie Müller war das Rote Erde.
Ich war Statist in Rote Erde.
Das ist aber auch schon lange her, Rote Erde.
War das die Rote Serie? Erde? Das war Anfang der 2000er.
Ungefähr
20 Jahre früher. Mit Richie Müller und Merit Becker. Das war ein Fernsehfilm und da war ich auch bei so einer Massenszene als Reporter.
Ah, okay.
Ob ich dazu sehen war, weiß ich nicht.
Wir haben Richie Müller neulich interviewt und er ist der lustigste Vogel.
Richie Müller,
der sich an mich erinnern.
Guter Typ. Geiler. Richie Müller, echt.
Guck ich auch gerne in Tatort. Die sind gar nicht so schlecht geschrieben, die Tatorts, wo Richie Müller in Stuttgart ermittelt. Die sind
gut, ja.
Also dieser
Richie Müller natürlich auch die große Flatter. Natürlich.
Ja.
Aber der war auch Bösewicht bei Triple X.
Triple X.
Nein, er war ein Kommissar bei. Er war tatsächlich ein Kommissar. Okay. Wir sprachen darüber nämlich in meiner Sendung und er war der Kommissar. Und ich habe gesagt, hast du mit Vin Diesel irgendwas zu tun gehabt? Und er sagte, nee, keinen Millimeter, weil der war immer abgeschirmt. Und
Simon hat ihn interviewt, Vin Diesel.
Vin Diesel.
Simon kennt Vin Diesel.
Ja, Vin Diesel. Und Richie Müller war auch im Hotel Junket.
Das war in diesen Madame Tussauds-Interviews.
Kennt einfach Vin Diesel.
Ja, bei Triple X spielt ja Matt Hoffman mit. Das ist also die Über-BMX-Legende.
Stimmt.
Das war für mich das Wichtigste von allem, dieser Cameo-Auftritt. Und Vin Diesel kannte halt Matt Hoffman nicht.
Oh.
Und ich habe ihn natürlich, habe ich aber auch erst bei der zweiten, dritten Frage dann, als ich nochmal wiederholt habe, auch erst wahrgenommen. Aber wolltest du einfach nicht wahrnehmen.
Aber wenn du von.
Well, he's a cool guy.
Ja. Wenn du von vor Vin Diesel stehst, diese, hat diese Bassstimme wirklich im Original?
Ja, doch, die Stimme ist tief.
Nee, wirklich, kann spricht
doch. Aber hier im Pott war einmal eine Premiere. Ey, da muss man sagen. Ja, Bochum war Premiere von Teil 4? Bochum, Fast and the Furious.
Ah, ja.
Okay.
Waren die alle hier? Paul Walker war auch da.
Echt?
Ja, waren alle hier. James Sin, Sin war der, egal, also Regisseur. Also
Justin Lin.
Justin Lin war der
Regisseur. Warum weiß ich das? Ich finde alle sieben scheiße.
Es gibt acht, ne?
Ich finde die neuen gut.
Zielgruppe sind Leute, die mit dem getunten Opel an der Tankstelle stehen oder auf dem Marktplatz.
War der vierte nicht sogar mit Gal Gadot?
Gal Gadot spielt in zwei mit, aber hat echt eine harte, eine etwas größere. Nee, sie ist schon im Team.
Mit Gal Gadot wird es
Gal Gadot.
Ich fand dich übrigens in eurem Podcast die Frau nicht genug gewürdigt. Ihr habt zwar den Film ambivalent besprochen, aber ich muss sagen, Gal Gadot wurde mir als Gal Gadot-Fan, ja.
Moment, reden wir von Wonder Woman?
Ja, da wurde mir nicht
genug. Wonder Woman war gut.
Ja, Wonder Woman, da haben wir auch so ein bisschen so gespaltenes Verhältnis.
Ich halte jetzt nochmal für alle.
Wonder Woman 1984 heißt.
Wonder Woman wäre Schusswaffen, die man mit auf eine lange Reise zu Fuß nimmt. Aber
Wonder Woman. Liebe Hörer, während ich jetzt nochmal gerade zwei Filme in die Kamera halte, sagt Gary Strebeck dazu etwas ganz kurz.
Ja, das ist einmal Amazon auf dem Mond. Also für alle Leute, die noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen für...
für Leute, die sie vielleicht nicht so gerne mögen wie die eigene Familie.
Amazon auf dem Mond ist so und Schlock natürlich. Bei beiden Filmen sprechen wir den Audio-Video-Kommentar und hatten viel Spaß dabei. Amazon auf dem Mond ist ja quasi so der inoffizielle zweite Teil von Kentucky Fried Movie. Und
sehr inoffiziell.
Genau,
sehr
und die bekommt ihr quasi als verfrühtes Weihnachtsgeschenk von uns geschenkt.
Ja, so sind wir. Dabei sein, immer wieder.
War beim Skateboardfahren, hatte sich das Schienenbein gebrochen, lag im Krankenhaus, da lief der in Schleife.
Schwarze haben keine Seele.
Schwarz. Ich weiß am Anfang nur diese Stromszene. Das
ja, also. Genau.
Den habe ich noch nie gesehen.
Dann machen wir doch einfach so.
Nee.
Zum Ende.
Der Block ist erwiesen gut.
Zum Ende dieses launigen und sehr unterhaltsamen und sehr informativen Podcasts. Vielen Dank, Thilo und Simon Gosi-Johann.
Ja,
bevor wir euch richtig
abschieben,
die Leute harren auf unsere Mystery-Box, denn die Frage, die ich gestellt habe beim vorletzten Mal, war so schwer, dass ich sie nochmal stellen musste.
Ich habe sie komplett vergessen. Was war es denn?
Die Frage war, was ist die Verbindung von Liza Minnelli und Led Zeppelin? Worauf ein Hörer, Zuschauer frug, ob ich denn hier das Monopol auf die Fragen habe.
Ja.
Natürlich. Gary, kannst du dazu etwas
natürlich
sagen?
Natürlich hat er das, weil wir keinen Bock haben, Thorsten und ich haben keinen Bock, uns diese elaborierten Fragen auszudenken.
Unsere wäre noch ein bisschen sehr kurz.
Ja,
meine Frage
wäre
gewesen, was die Verbindung zwischen Michael Keaton und Batman, da hat man nicht viel Spaß.
So. Halt mal kurz. Aber um euch das nochmal klar zu machen, worum es eigentlich geht bei diesem Quiz, bei dieser Mystery Box, die ihr gewinnen könnt hier bei Streeter Bender Streberg. Es geht darum, das Spiel zu spielen, Six Degrees of Kevin Bacon. Also wie komme ich von einem Schauspieler zum anderen
Welche Verbindungen haben die?
Also Liza Minnelli.
Beide haben Augen.
Ich muss sagen, ich würde eins da gerne zu fragen, geht das einen filmischen Weg oder weil beides Musiker sind, geht das musikalisch?
Das war, glaube ich, das Problem. Danke, Thilo. Das war das Problem, glaube ich, bei dieser Frage, weil doch unsere Zuschauer doch eher filmaffin und fernsehaffin sind und ich ja auch ein Musiknerd bin. Ich glaube, da war so ein bisschen das Problem. Aber es sind einige auch über Filme draufgekommen. Jessica Rogers schreibt, Liza Minnelli hatte 2002 Michael Jackson als Trauzeuge. Michael Jackson hat zusammen mit Paul McCartney die Single Say 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 aufgenommen. Paul McCartney war mit Donovan in Indien, damals 1968. Und Jimmy Page war Studiomusiker bei Donovan 1968.
In Indien, in London, Alter.
Nein, in Indien. Donovan und Paul McCartney und Donovan und die Binions
Bananas.
Donovan und die Beatles waren zusammen bei Maharaji in Indien, damals 1968. Lukas Biesen schreibt, Jimmy Pace war einer der Hauptakteure der Dokumentation, der großartigen Dokumentation It Might Get Loud, zusammen mit Edge und Jack White, Edge von U2 und Jack White. Jack White hat mitgespielt in Coffee and Cigarettes von Jim Jarmusch. In dem Film spielt auch Steve Buscemi mit. Und Buscemi spielt zusammen mit Robert De Niro in einem Film von 2009 I Knew It Was You, Rediscovering John Cazale, den ich nicht kenne. Danke, also man lernt auch dazu. Und Robert De Niro spielt zusammen mit Liza Minnelli in New York. Es gibt noch andere Zusammenhänge. Mein Zusammenhang wäre gewesen, Liza Minnelli hat zusammen mit den Pet Shop Boys aufgenommen.
Okay.
Losing Your Mind, sie hat eine ganze Platte aufgenommen mit den Pet Shop Boys. Die Pet Shop Boys haben zusammen mit David Bowie aufgenommen Hello Spaceboy. Ein Remix. David Bowie hat zusammen mit Dave Grohl auf seinem Geburtstagskonzert gespielt, 1997. Und aber auch mit Dave Grohl, also mit den Foo Fighters. Mhm. Und Dave Grohl hatte zusammen mit Josh Homme und mit John Paul Jones die Band Them Crooked Vultures, die nur ein Album aufgenommen haben, aber die ganz großartig waren und die habe ich auch einmal gesehen. Also das wäre jetzt die, also es gab einige Möglichkeiten. Die nächste Frage wird einfacher. Bevor diese Frage kommt,
das wäre gewiss doch, ja.
Bevor diese Frage kommt, darf jetzt einer von euch beiden, wir haben Gäste, Thorsten, bitte.
Ja, es tut mir doch leid.
Passenderweise in einem Game of Thrones Sack.
Okay, ich habe
Simon Gosio zieht den Gewinner der Mystery Box.
Das ist aber ein langer Zettel. Achso,
der Gewinner.
Darf ich ja direkt vorlesen?
Ja, natürlich. Ja. Der Gewinner ist
Jessica Rogers?
Jessica Rogers, die Schwester von Jessica Rabbit. Nein.
Sie heißt Jessica Rogers.
Oder Jessica Rogers. Oder Jessica Rogers aus?
Jessica Rogers.
Da steht da nur.
Jessica oder Rogers. Vielleicht ist Jessica Rogers wahrscheinlich nicht
ihr echter Name. Das hört sich an wie eine Superheldin oder wie ein...
Klingt nicht so wie Jessica Jones.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Ganz genau, aber Jessica Rogers hat sich auf jeden Fall bei uns unter dem Namen gemeldet. Unter welcher E-Mail kommen die Antworten bei uns
info
an?
info@streter-streberg.de.
Genau, wir müssen das nämlich, du blendest es immer ein, aber ich denke ich denke natürlich auch immer an die Leute, an die vielen Leute, die uns zuhören. Es sind nämlich mehr Leute, die uns hören, als uns sehen.
Tatsächlich wahr.
Aus Gründen, die ich jetzt nicht greife, wenn ich dich so angucke, Gary, aber egal. Ja, komm.
Wo kann man das hören? Spotify oder was?
Das kann man hören.
Auch.
Auch Spotify?
Auch bei Spotify, tatsächlich.
Wir haben seit aber auch tatsächlich einen auch Faxabruf, mit dem du ganz ausgezeichnet...
Teletext haben wir auch.
Teletext, ja.
Alles aufgeschrieben.
Der wird dann transkribiert, ohne Satzzeichen. Das macht auch viel Freude.
Kann man den auch lesen, den Podcast? Also?
Nee, ja, es gibt tatsächlich das Feature, man könnte ein Transkript davon machen, aber da habe ich keinen Bock zu.
Es gibt aber jemanden, der alles aufschreibt, über das wir sprechen und das verlinkt.
Ja,
es gibt einen
Held.
Was? Ein Held.
Wo wir noch nicht wissen, wie wir den mal entlohnen oder belohnen oder in den Arm nehmen.
Aber der hat viel Zeit
dran.
Irgendwie? Oder?
Ich nehme an, dass er in Haft sitzt. Wir haben nicht nachgefragt.
Ihr habt den doch schon getroffen, den Mario. Ne?
Das ist Mario, das heißt, glaube ich, aus Hamburg, ne?
Ja, das ist so eine Strafe, möglicherweise.
Weiß es nicht, aber ist halt toll.
Also nochmal, Glückwunsch, Jessica Rogers, du bekommst unsere Mystery Box. Die nächste Mystery Box, und der Einsendeschluss, sage ich jetzt einfach mal, ist der 15.12. Wir machen nämlich immer ohne Einsendeschluss und wir bekommen heute immer noch Antworten von einem halben Jahr.
Okay.
Ne, weil unsere Podcast ja auch ein bisschen Rotation. Ich möchte die Verbindung haben, Six Degrees of Kevin Bacon, die Verbindung von, Achtung, von Ben Affleck und Peter Sellers. Das ist nicht so schwer. Affleck und Peter Sellers. Welche Filme, welche Darsteller, welche Menschen verbinden diese Leute, diese beiden Schauspieler?
Ihr müsst das jetzt nicht lösen.
Ihr müsst das jetzt nicht lösen.
Jetzt sofort.
Ihr habt ja schon einen Preis bekommen hier. So,
ja. Ganz genau. Nein, ich sag nichts.
Das wär's von unserer
Seite. Game of Thrones läuft bis Februar in Oberhausen. Ganz, ganz wichtiger Tipp noch ab Dezember. Läuft die neue Serie, die neue Staffel von The Marvelous Miss Maisel auf Amazon Prime.
Da freuen wir uns.
Noch ohne Untertitel, die kommen erst, glaube ich, habe ich jetzt gelesen, glaube ich, erst im Januar 2019. Aber die Serie, die wir beide sehr, sehr lieben,
Marvelous. Warum kommt die dann mit Untertiteln?
Weil die Untertitel erst schreiben müssen.
Ach so.
Unterschrieben wollen ja auch geschrieben werden und synchronisiert werden. Also, also genau.
Ja, im Moment, es geht doch Anfang Dezember geht's noch weiter mit der zweiten Staffel.
Ja, die zweite Staffel hat aber erst Untertitel im Januar.
Ach so,
das wollte ich damit sagen. Auch diese Show hat keine Untertitel.
Okay.
Danke, ihr beiden.
Ja,
Simon, deine Show heißt
6. Dezember, 20.15 Uhr, ProSieben Max, World's Craziest Competitions.
Super. Danach im ZDF, 6. Dezember, 22.45 Uhr, nur im Ersten.
Ja.
Einfach mal Fernsehwerbung zu machen.
Ja, ja, genau.
Mit wem ist das? Nur im Ersten?
Mit Herrn Nuhr und mir. Ich nehme an, mit Ingo, den restlichen Gäste kenne ich noch nicht.
Die Sendung, die auch unter Kennern heißt, die üblichen Verdächtigen.
Unser nächster.
Die Expendables, das Satireformat, würde ich sagen.
Genau, immer die gleichen. Sechs alte Männer sitzen am Tisch, ab und zu darf eine Frau dazu.
Unser nächster Podcast wird ein Live-Podcast sein.
Ist ein Live-Podcast in Hamburg am 5. Dezember.
Am 5. Dezember nehmen wir einen Live-Podcast auf.
Mit Ridley Scott.
Das ist ja schon nächste Woche.
Ridley Scott.
Ja, ist unglaublich. Wir
werden jetzt
schon.
Genau, wir werden vielleicht zwei draus machen. Einfach bleibt uns einfach.
Ja, wir machen das live im Schmidt-Theater.
Im Schmidt-Theater.
Mit Special Guest und das wird ganz schön.
Wir
danach fahre ich nach Berlin.
Wir sagen noch, und ich fahre nach Hause. So.
Und Gary
bleibt da.
In Hamburg sucht sich ein Appartement.
Ganz genau. Oder lässt sich auf der Straße Abschleppen. es gibt einige Leute, Gruß auch nochmal an Etienne von den Rocket Beans. Er hat sich neulich in einem Podcast darüber beklagt, dass wir so wenig gehört werden oder geklickt werden.
Nein, einer von den dreien.
Er hat sich gewundert. Wenn ihr das auch findet, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Liked uns, teilt uns, macht Werbung für uns. Das, was wir machen, mehr können wir nicht tun, als euch einmal im Monat hier sowas liefern. Wenn ihr wollt, dass mehr Leute das hören, dann
bei YouTube das einfach abonnieren und dann gibt es da noch dieses kleine Glockensymbol, da kriegt man dann immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist und bei iTunes.
Wo werdet ihr denn am liebsten gehört? Was soll ich?
Oh, ich würde ja auch mal was am besten, wenn
WDR 5.
Gummersbach.
Nein, aber also man kann uns ganz Zahlen, normal ja, über iTunes kann iTunes. Man uns finden. Und
das teilt man dann? iTunes, so einen Link bei iTunes.
iTunes Podcast und dann tauchen
genau,
wir
und da
auf.
Kann man, abonnieren, ganz genau.
Genau, auch ja. kein Pflichtabo, also nicht wie bei Bertelsmann, dass man dann sein Leben lang abzahlen muss, sondern genau. Wir sind immer noch
und
umsonst.
Bei YouTube ist halt dieser rote Abonnier. Genau.
Setzt das einfach auf eure sozialen Netzwerke, macht das auch bei
weil das Witzige ist tatsächlich, dass uns wir haben so und so viele Abonnenten und genauso viele gucken uns auch ohne Abo. Also wenn genau. Die alle mal draufdrücken würden, dann würden wir aber sowas von durch die Decke gehen.
Wie heißt dieser Wert nochmal, Tilo?
Das habe ich letztens gelernt, da habe ich eine Matz gedreht.
Wie heißt es?
Es ist die Anzahl der Leute, die konsumieren im Verhältnis zu euren Abonnenten. Das ist ein ganz wichtiger Wert in der Social-Media-Welt.
Ah, okay. Schon vergessen.
Oh, wir sind so ein bisschen alt. Oder geht auf unsere MySpace-Seite. Oder
ja, genau.
StudiVZ, gerne auch.
Ja gut. Das war's.
Ein großer Dank nochmal an euch. Ihr seid echt ein Dreamteam. Das war echt ein Riesenwunsch von uns, weil wir nerden auch gerne mal so über. Tilo, bist wirklich einer der Gründe, warum ich auch noch bei Facebook bin. Ich habe es eben nochmal gesagt, aber ich muss dir das echt sagen.
Du nutzt dieses. Überkreuzt, wenn das die einzigen, dann trefft euch doch mal privat.
Sollten wir einstellen.
Da sieht man sich auch mal.
Ja, okay.
Ja. Sollten wir eigentlich auch.
Du bist ja gar nicht bei Facebook, ne?
Nein.
Aber Thorsten ist neuerdings bei Twitter, ist das richtig?
Ich bin bei Twitter. Was heißt, ich bin bei Twitter? Ja, ich bin bei Twitter.
Ja.
Ich habe mich da irgendwann mal angemeldet.
Ich
lese aber nur, was Micky Beisenherz macht.
Ja.
Und ansonsten
Micky
bin ich
und
da
Thilo sind für mich echt die Highlights bei Facebook und Dings. Ja.
Ja.
Danke.
Okay. Vielen Dank.
Wir haben sehr viel über euch erfahren und ihr seid toll. Und ihr seid auch toll.
Wir haben
draußen
sehr viel über euch erfahren und ihr seid toll.
Das ist, ist einfach mal ein Lob. Einfach mal die Leute mal loben. Die sind extra aus Köln gekommen.
Wie viel gelernt, gute Männer.
Wir können jetzt auch
netter Kontakt gerne wieder.
Ja, wir haben immer
noch unsere
Probleme mit dem Ende.
Nein, Gary macht ja den Sack zu mit seiner Besonderheit.
Alles Gute, auch beruflich.
Nein, Gary, die Pause ist so wichtig. Die Pause ist so wichtig.
Darf ich das auch mal?
Ja. Sag du das bitte.
Alles Gute, auch beruflich. War das gut? Du bist ja sehr kritisch.
Du lässt es sacken. Du sagst alles Gute, auch beruflich.
Okay.
Weißt du, so alles Gute.
Wollen wir das
auch
alle
beruflich
fünf zusammen sagen?
Schön, das ist was Schönes.
Wirkungspause ist so. Alles Gute,
auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.